ist es so ein bisschen wie mit Meditieren. Ja, als ich zum ersten Mal von jemand gehört habe, meditiere mal regelmäßig, das macht dich irgendwie gelassener. Da habe ich das für so dermaßen absurd gehalten. Ich dachte, wie soll denn, wenn ich mich hinsetze und ich halte die Klappe für 10 Minuten und ich atme irgendwie, wie soll das denn einen realen Impact darauf haben, wie ich mich tatsächlich den Tag über fühle? So, dann macht man das mal selber 4 Wochen lang und dann merkt man, uff, tatsächlich. Und eigentlich ist mit Bitcoin genau gleich. Man hört das zum ersten Mal, wie jemand sagt, das gibt dir Gelassenheit und Ruhe und denkt so, das ist das Dämlichste, was ich jemals gehört habe. Ja? Und
Ja.
dann setzt man sich mal mit Bitcoin auseinander. Irgendwann sagt man logischerweise, aha, okay, so, dann mache ich mir jetzt mal einen Sparplan. Und irgendwann, bevor man sich versieht, ist ein Jahr vergangen. Man ist sehr tief im Bitcoin-Kaninchenbau schon, versteht schon einiges. Und dann sagt man auf einmal so, uff, ja, tatsächlich. So, das gibt mir wirklich ein bisschen mehr Gelassenheit. Das gibt mir wirklich mehr Ruhe.
So, und heute habe ich tatsächlich mein erstes Interview für euch für Fix the Family. Und zwar habe ich Fab eingeladen. Er ist Head of Bitcoin Education bei Coinfinity. Was das ist, das klären wir nachher noch. Außerdem ist er Co-Gründer des Verlags Aprico Media, einem Verlag, der sich nur auf Bitcoin-Bücher spezialisiert hat. Und er ist auch ein Podcast-Kollege vom Podcast Unter Druck. Und vor allen Dingen ist er Vater. Er ist in der Bitcoin-Community auf jeden Fall einer der ganz Großen. Und so wie ich ihn kennengelernt habe, lebt er auch das, was er lehrt. Und genau deshalb habe ich ihn eingeladen, denn ich glaube, er kann uns wirklich super gut beschreiben, was Bitcoin ist und vor allen Dingen, was es mit unserem Familienleben machen kann. Fab, ich freue mich total, es ist heute wirklich das erste Interview für Fix the Family und ich freue mich total, dass du mir diesen Vertrauensvorschuss gibst und hier bist und wir das jetzt heute zusammen hier starten.
Ja, hi Susanne, vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich glaube, der Vertrauensvorschuss beruht auf Gegenseitigkeit. Ich freue mich sehr. Ich finde ja das, was du mit dem Podcast und allem drumherum startest, eine sehr, sehr gute Idee. Deswegen war das für mich natürlich auch ein No-Brainer, hier als Gast zu erscheinen. Danke dir.
Ja, super gut. Ja, lass uns doch mal einsteigen, da wo die meisten Familien stehen, nämlich in der sogenannten Fiat-Welt, also in einer Welt, die von dem aktuellen Geldsystem dominiert ist. Du bist ja selber Vater. Willst du noch mal da so ein paar Worte dazu sagen, irgendwie wie du Vater bist und was du ansonsten so machst?
Ja, gerne. Also ich bin, wie du gesagt hast, Papa. Ich habe eine Tochter im Kleinkindalter, bin auch verheiratet mittlerweile. Bisher nur ein Kind, das werden vielleicht irgendwann noch zwei. Das gucken wir mal, das haben wir uns noch offen gelassen. Aber auf jeden Fall hat das ganz, ganz viel schon im Vorhinein in meinem Leben verändert. Und ich glaube, das verändert auch, wie man in gewisser Weise über Finanzen nachdenkt und wie man über seine Zukunft nachdenkt. Und da werden wir sicher nachher noch drauf kommen. Deswegen hat das, finde ich, viele Schnittstellen zu Bitcoin. Und das sage ich, weil eigentlich das private und das Berufsleben mittlerweile vollständig von Bitcoin absorbiert wurden. Habe ich Maschinenbau studiert, war da ganz normal beruflich tätig in dem Segment, war in der Projektleitung und das auch durchaus recht erfolgreich, bis eines Tages ich auf Bitcoin gestoßen bin, dank meines heutigen Mitgründers beim Verlag, dem Stefan. Und ja, das hat dann einiges durcheinander geworfen. Ja, da habe ich dann einige Nächte, einige Wochen, einige Monate und dann irgendwann einige Jahre damit verbracht, mir reinzufahren oder mich reinzuarbeiten, was Bitcoin ist und warum das überhaupt existiert. Und ja, das hat mich heute hierher gebracht, in deinen Podcast unter anderem.
Ja, super. Genau, da kommen wir vielleicht nachher noch mal so ein bisschen, wenn wir dann den Werdegang auch zu den Sachen, die du jetzt aktuell machst, irgendwie ein bisschen nachvollziehen. Aber noch mal, ich wollte ja eigentlich anfangen, ich habe gerade den Anfang so ein bisschen drüber, aber egal. Das heutige Geldsystem, Familie. Jetzt bist du Familie, hast gerade schon gesagt, Familienplanung steht noch so ein bisschen, mal gucken, wohin es geht. Wie nimmst du das selbst wahr in der Familie, wie sehr das aktuelle Geldsystem, so wie es ist, das Familienleben beeinträchtigt oder überhaupt beeinflusst? Wie nimmst du
Ja.
das konkret wahr?
Also was ja viele faktisch nie erklären können, aber auch als Bauchgefühl haben und deswegen vielleicht auch nie so richtig ernst nehmen, ist, dass spätestens, wenn man als Familie zusammenlebt, herrscht natürlich ein gewisser Kostendruck, der sich auch nicht wegsprechen oder wegdenken lässt, ne? Also als Single, da gibt es da noch einige Stellschrauben, da kann man sagen, ah, komm, jetzt gehe ich in die kleinste Wohnung, die es gibt, oder jetzt mal egal mit dem Auto, mir reicht jetzt, dass ich Bus fahre. Also man hat so ein bisschen Stellschrauben, um immer ein bisschen bisschen zu regeln, dass man, ich sag's jetzt mal plump, über den Monat kommt mit dem Budget, ja. Mit einer Familie, dann ist das nicht mehr ganz so einfach. Da gibt es gewisse Kostenpunkte, die sind einfach da. Ja, sei das irgendwie eine Kindergrippe oder allein nur Essen für alle oder die Notwendigkeit dann eines Autos, einfach aufgrund der Flexibilität, die man im Alltag benötigt. Und da merkt man dann schon mehr, dass jedes Jahr irgendwie diese Kalkulation ein bisschen enger wird, ne? Also vor allem jemand, der, und ich mache das eigentlich seit vielen Jahren, jemand, der genau im Blick hat, was er für was ausgibt, sieht dann ganz schnell, oh, jetzt muss ich hier mittlerweile jeden Monat eigentlich eine Position nach oben anpassen. Dass der Müll abgeholt wird, wird teurer, das Benzin wird teurer, die Autoversicherung wird teurer. Ihr kennt das alles. Und wenn man das mal runterbricht, dann sieht man immer, dass man vielleicht alle 2, 3 Jahre in seinem ganz normalen Job mal eine Gehaltserhöhung rausverhandeln kann. Aber irgendwie hält das nie Schritt mit den Mehrkosten, die man hat. Ja? Und das ist, würde ich sagen, seit einigen Jahren jetzt nicht nur der Fall, weil man irgendwie auf immer größerem Fuß lebt und sich immer größeren Luxus gönnt, sondern das ist so ein bisschen inhärent in unserem Geldsystem eingebaut. Warum ist das so? Wir haben ein staatliches Geldsystem, das bedeutet, ein Geflecht aus Staat und Zentralbank macht die Regeln, was Geld ist und wer Geld schöpfen darf. Und am Ende des Tages darf die Zentralbank, die, und ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden, sehr staatsnah ist, darf entscheiden, für wen und für was neue Geldeinheiten geschaffen werden. Und so wie wir das für alle Güter und Dienstleistungen der Welt kennen, ist es natürlich so, je mehr Geldeinheiten existieren, desto weniger wertvoll wird die einzelne Geldeinheit. Und ich glaube, gerade Bitcoiner sehen das so, aber es ist eigentlich auch für jeden anderen relativ simpel verständlich. Man versucht das immer hinter wirtschaftlichem Fachjargon zu verstecken, aber es ist sehr verständlich, wenn man sagt, okay, wenn es morgen doppelt so viele Euros gibt wie heute, dann ist alles ziemlich genau doppelt so teuer, ja. Und jetzt ist es nicht so, dass von heute auf morgen die Geldmenge sich verdoppelt, aber doch jedes Jahr um ja, irgendwas zwischen 5 und 10% im Durchschnitt steigt. Und das ist eben das, was diesen Kostendruck bei uns verursacht und wo man als Firma schon mal gucken muss, wo man bleibt, weil wenn ich jetzt ein Produkt herstelle, wird das natürlich teurer in der Herstellung. Ich muss also versuchen, meinem Kunden irgendwie einen höheren Preis unterzujubeln oder ich mache das Produkt schlechter. Aber auch als Arbeitnehmer, da bin ich noch weiter hinten in dieser Kette, da muss ich irgendwie hinterherrennen, meinen Lohn zu verhandeln, um allein schon nur über 2, 3, 4, 5 Jahre die gleiche Kaufkraft zu haben. Und das ist für mich so eine Basis in einem System, die eigentlich sehr, sehr unfair ist. Und darauf wollte ich hinaus, gerade als Familie, finde ich, spürt man das viel extremer, ja, weil es eben Positionen gibt, die gar nicht verhandelbar sind, wo man also nicht mal sagen kann, ja gut, dann leiste ich mir das halt nicht mehr, sondern es gibt einfach fixe Positionen. Und je mehr Leute in einem Haushalt sind, desto drastischer merkt man das auch. Und was mich zu Bitcoin gebracht hat, war eigentlich zu erkennen, dass ich finde, dass ein solches Geldsystem, in dem eine zentrale Entität das Recht hat, neues Geld zu erschaffen, kostenlos sozusagen, das ist für mich einfach was sehr, sehr Unfaires und das setzt alle Bürger, aber vor allem auch Familien ganz, ganz stark unter Druck, finde ich. Also ich glaube, keine Ahnung, jeder, der sich vielleicht noch an die Elterngeneration oder die Großelterngeneration erinnert, da war das durchaus noch möglich, natürlich zu einem anderen Wohlstandslevel, weil das technologisch gar nicht verfügbar war, aber da war das durchaus noch möglich, dass einer erwerbstätig war, ja, und heute muss ich sagen, da muss man schon im Top 1% der Bestverdienenden sein, dass das funktioniert, dass einer erwerbstätig ist und der andere sich um die Familie kümmert. Und ich bin davon überzeugt, dass all solche Entwicklungen, ja, es hat sicher so auch so ein bisschen für einen, ich will nicht sagen Zerfall der Familie, aber dafür gesorgt, dass Leute weniger gern auch Kinder kriegen, weil das einfach auch finanzielles Risiko heißt. Und ich glaube, dass viele dieser Dinge ihre Wurzeln tatsächlich in einem solchen Geldsystem haben.
Super, danke, das war jetzt so der komplette Rundumschlag.
Ja, das war, Entschuldigung, das war ein bisschen weit
Nein, nein,
ausgeholt,
das ist super,
aber
weil.
ich wollte das ein bisschen in den Grundlagen erklären, weil
Ja.
sonst kommt das so flapsig, wenn man sagt, ja, das Geldsystem und das zerstört die
Ja,
Familie, das
ja.
klingt ein bisschen doof.
Nee, aber also genau darum geht es ja und es ist
Ja.
ja meine Mission, genau das mal nämlich irgendwie bewusst zu machen. Mein anderer Podcast ging ja immer um Bewusstsein in der Familie und ich glaube, das ist halt ein Riesenthema, das überhaupt nicht bewusst ist. wie groß dieser Einfluss, und du hast gerade, ne, davon gesprochen, dass eben alles teurer ist, wie groß der Einfluss allein davon, und ich meine, das kriegt jeder mit, jeder Einzelne kriegt das mit, dass es teurer wird. Aber ne, du hast gerade das Wort Kaufkraft auch irgendwo zwischendrin mal verwendet. Ich glaube, das zum Beispiel ist den wenigsten bewusst, dass dieses teurer werden nicht bedeutet, ne, die Sachen werden irgendwie geiler und deswegen muss man irgendwie mehr Geld dafür ausgeben, sondern dass es einfach nur das bedeutet, was du jetzt gerade so lang erklärt hast, nämlich dass das Geld eigentlich weniger wert ist, oder? Wie nimmst du das wahr in jetzt, ne, wenn man Vater wird oder Eltern, dann ist man ja sehr schnell vernetzt auch so in der ganzen Eltern-Community, kommt man zusammen über, ne, Krabbelkurse und Kindergarten oder Kita, whatever, irgendwie so. Hast du das Gefühl, dass, also sprichst du mit anderen Eltern darüber? Hast du das Gefühl, dass da schon irgendwie so ein irgendwas läuft hier schief Gefühl ist oder dass da so ein Interesse auch daran ist, sich mal damit zu beschäftigen, warum das alles so teuer wird?
Also im wirklich engeren Bekanntenkreis, da ist es natürlich so, dass auch ich schon lange mit den Leuten im Gespräch bin über diese Thematiken, weil ich mich damit beschäftigt habe. Ne? Das heißt, die haben vielleicht jetzt auch schon einen Blick über den Tellerrand, der ein bisschen über dem Durchschnitt sitzt. Aber auch mit denen hatte ich ja Initialgespräche. Das ist sicher jetzt einige Jahre bevor die dann auch Eltern geworden sind, der Fall gewesen. Aber da habe ich das schon auch beobachtet, dass da wurde sich ständig ausgekotzt. Man kennt das so, das typische Stammtischgerede. Ne? Also so, wow, und alles wird teurer. Und wofür gehe ich eigentlich arbeiten? Da bleibt eh nicht wirklich viel hängen. Und das Ganze potenziert sich halt nochmal, wenn man dann eine Familie hat, ja. Also ich sag dir ganz ehrlich, für meine Generation, ich kenne sogar fast niemanden. Also da steht das außer Frage, dass nur einer arbeitet. Das geht gar nicht anders. Da ist eher die Frage, hat man den Luxus, dass einer von beiden wenigstens nur Teilzeit arbeiten kann, oder müssen beide Fulltime arbeiten, um das irgendwie zu stemmen und dann leider Gottes das Kind irgendwie schon im kleinsten Alter irgendwie in die Spielgruppe oder in die Krippe zu stecken. Also, ne, das darf jeder machen, wie er möchte, aber ist ja am Ende des Tages auch irgendwo schade, ne, wenn man sich dann irgendwie die Zeit für die Kinder gar nicht nehmen kann, die man eigentlich möchte. Also das ist, ich glaube, das Bewusstsein, nee, Bewusstsein ist das falsche Wort, das Unterbewusstsein dafür ist da, ja. Also Leute spüren das, spüren, es läuft irgendwas falsch. Oft kanalisiert sich das dann auf irgendwelche Ventile, ne? Also dann ist das, oh, das liegt an dieser Partei oder das liegt an dieser Politik oder das liegt an diesen Personen, die daran schuld sind, was auch immer, ja, irgendeine Personengruppe, die man sich da raussuchen kann. Aber am Ende des Tages glaube ich, dass der Großteil einfach wirklich darin liegt, dass man als ich sage jetzt mal, Person, die dem Gelddrucker nicht nahesteht, ja, also als nicht jemand, der Zugriff auf Millionen und Milliarden Kredite hat, ist man einfach am unteren Ende dieser Kette und das erzeugt diesen Druck. Ne? Man ist ja auch in einer schlechten Verhandlungsposition. Ich hatte das vorher genannt mit dem Arbeitgeber, mit dem man um seinen Lohn verhandeln muss, eigentlich nur um dieselbe Kaufkraft noch zu haben. Das ist natürlich eine doofe Position, ja. Viel schöner wäre doch eine Position, wo man sich jedes Jahr vom Gegenüber, vom Arbeitgeber runterverhandeln lassen müsste, weil die Kaufkraft des Lohnes sogar gestiegen ist. Ja, also jetzt mal rein hypothetisch gesprochen. So rennt man also eigentlich immer nur irgendwie dem hinterher, was man schon hatte, oder muss dann vielleicht sogar häufiger den Job wechseln, um höhere Gehaltssprünge zu machen, um dann wirklich tatsächlich in diesem Hamsterrad doch noch mal ein bisschen schneller rennen zu können. Und ich finde, das ist eine Situation, die dich als Familie, egal jetzt ob Vater oder Mutter, wer auch immer, die belastet einfach, oder? Weil egal jetzt, ob der erwerbstätig ist hauptsächlich, der den Druck hat, immer mehr verdienen zu müssen, um überhaupt den Lebensstandard zu halten, oder der regelmäßig einkauft, der dann irgendwie rechtfertigen muss, ja, das kostet halt jetzt 150 € der Wocheneinkauf statt irgendwie 90 € vor ein paar Jahren. Was denn da passiert, ja? Und dann vielleicht streitet man sich sogar darüber, wie kann das sein? Und oder bespricht, dass man auf einmal schlechterwertige Lebensmittel kaufen muss, um das finanziell halten zu können. Das sind alles so Tragweiten, die meiner Meinung nach ihre Wurzel im Geldsystem haben, die sich in die Familie so rein verästeln und sicher oft auch für Streit sorgen, wo aber keiner dann so richtig weiß, was ist denn die Wurzel dessen. Ja, das heißt, man packt eigentlich das Problem nicht dort an, wo das entsteht oder versteht es zumindest nicht dort, wo es entsteht, sondern streitet sich dann eigentlich über die Outcomes dessen, ja. Und das ist eigentlich sehr, sehr schade und sorgt sicher auch für weniger, wie soll ich sagen, weniger Hausfrieden, als man ihn sonst hätte, ja.
Ja, super, dass du das sagst, weil das ist ja genau meine These, sagen wir jetzt mal, ne, dass ich habe 5 Jahre über, ne, unter anderem halt Rollenbilder, Vereinbarkeit, Mental Load bei den Müttern und so weiter irgendwie gesprochen und wie man, ne, das irgendwie alles für sich anders gestalten kann und so. Aber mir ist halt echt dann irgendwann bewusst geworden, dass das halt alles nichts hilft, weil es tatsächlich ja nur Pflaster irgendwie sind auf die Wunden, wenn ich das mal so sagen darf. Und das
Ja,
eigentliche
exakt.
Übel eben das Geldsystem darunter ist. Und nochmal, vielleicht kannst du mal so ganz kurz erklären, was du unter, oder nicht du unter Kaufkraft verstehst, sondern was Kaufkraft eigentlich ist. Weil ich glaube, das ist so
Ja.
ein wichtiger Punkt, das zu
Ja,
verstehen.
absolut. Ja. Genau, also wir haben so ein bisschen das in Anführungsstrichen Problem, dass wir hier alle natürlich immer alles in Euro berechnen. Ne? Das bedeutet, kriege ich jetzt eine Gehaltserhöhung weiß ich nicht, 250 Euro, dann habe ich erstmal das Gefühl, ich habe jetzt mehr. Ja? Wenn aber zufällig in diesem Jahr die Teuerung meines durchschnittlichen Warenkorbs, der jetzt für mich individuell ist, ja, vielleicht esse ich zum Beispiel gern, ich weiß es nicht, Rindersteaks und ich fahre gern ein Elektroauto und ich fahre gern dies und das. So, und wenn jetzt dieser Warenkorb prozentual in diesem Jahr, wo ich diese 250 Euro mehr verdiene, aber so gestiegen ist, also Rindfleisch so viel teurer und der Strom so viel teurer für mein Elektroauto und noch irgendwas so viel teurer, dass das diese 250 Euro, die ich mehr verdiene, genau wettmacht, dann habe ich genau gar nicht mehr Kaufkraft. Ne? Also ich habe denominiert in Euro ein höheres Gehalt, aber mehr Kaufkraft habe ich trotzdem nicht. Und das ist so ein bisschen das, wo die Leute, glaube ich, auch so ein bisschen irregeführt sind. Also jeder, der mal Buch führen würde über seine Ausgaben, über mehrere Monate, optimalerweise mehrere Jahre, der würde das auch ganz klar sehen. Das passiert im Alltag halt schleichend. Da ist mal Benzin noch mal ein paar Prozent teurer. Und dann ist, weiß ich nicht, der Einkaufswagen war mal 85 Euro und jetzt sind es 92 Euro. Das ist alles so verschmerzbar über Monate und vielleicht über ein Jahr. Aber wenn man das hochrechnet über 5 Jahre, über 10 Jahre, dann sieht man halt, dass man da massiv federn lässt. Und Kaufkraft ist nichts anderes, als wenn ich jetzt sagen würde, was kaufen mir 100 Euro? Ja, und das war vielleicht wirklich vor ein paar Jahren ein satter Wocheneinkauf, ein durchschnittlicher. Und jetzt ist es aber vielleicht nur noch ein Fünf-Tages-Einkauf und nicht mehr einer, der die ganze Woche decken kann. Das ist jetzt alles nur beispielhaft. Ne? Die Zahlen sind einfach exemplarisch. Also nagelt mich
Ja.
jetzt nicht diese 100 Euro für diesen Wocheneinkauf fest. Und das hat eben seine Wurzel darin, dass man immer mehr Geldeinheiten erschafft. Und das bedeutet, die einzelne Geldeinheit, also ein Euro, hat dann immer weniger Kaufkraft. Den nennen wir immer noch den Euro. Ja? Heute und morgen und nächstes Jahr und in 10 Jahren nennen wir den Euro, ein Euro. Aber er kauft mir eben weniger. Und ich glaube, wer so mal ein bisschen in sich geht und das ein bisschen reflektiert, der merkt das auch bei allem. Ne? Wir haben zum Beispiel, wer schon ein paar Jahre Netflix hat, das hat mal angefangen, glaube ich, bei 9,99. Ich glaube sogar im Familienaccount, mittlerweile sind wir bei 19,99 €. So, und jetzt stellt sich die Frage,
Oder sie noch kündigen.
das ist ein digitales Produkt. Ne? Also,
Das
wo
macht
haben die denn
nichts
die
anderes.
steigenden Kosten? Ne? Also die stellen jetzt nicht unbedingt mehr Leute ein, die müssen nicht, die haben theoretisch nicht höhere Ausgaben, aber selbst die haben das, weil was brauchen die? Riesige Serverfarmen, also viel Strom. Wenn Strom teurer wird, boom, wird das Netflix-Abo teurer. Ne? Und so schlägt sich das halt wirklich in absolut allen Lebensbereichen nieder. Und ein Effekt würde ich noch gerne erwähnen, der dem ein bisschen gegenläuft und das auch gut verschleiert, und zwar Technologie an sich. Jetzt gibt es natürlich Menschen, die in Kooperation arbeiten, die erzeugen Fortschritt. Ne? Gibt es technologischen Fortschritt? Können wir alle uns bei der eigenen Nase packen? Was gab es, als wir Kind waren, und was gibt es jetzt an Technologie? Und jeder solche Fortschritt, der erzeugt wieder einen Preisdruck in die andere Richtung. Ne? Das sorgt zum Beispiel dafür, dass ein Laptop vielleicht mal, also ein Laptop mit extrem krassen Leistungsdaten vor 5 Jahren 5.000 Euro gekostet hat und dieselben Leistungsdaten jetzt für 1.000 Euro zu erwerben sind. Das drückt also ein bisschen so in die Gegenrichtung und das verschleiert so ein bisschen, dass dieses Gelddrucken die Kaufkraft mindert, weil all die neuen Innovationen, die können wir uns irgendwie trotzdem leisten. Ja, das ist so ein bisschen, das heißt, man kann nicht immer eins zu eins sagen, ah, jetzt war zum Beispiel Covid, es gab eine riesige Gelddruckorgie, jetzt wird sofort alles teuer. Das passiert nicht immer imminent und nicht immer in allen Bereichen gleichzeitig, sondern manchmal geht das ein paar Jahre mit Zeitversatz. Manchmal werden zum Beispiel Lebensmittel extrem viel teurer, aber Elektronik wird das nicht. Also es ist unmöglich zu kalkulieren, wie sich das in der Realität niederschlägt. Aber es ist faktisch vorhanden, dass alles immer teurer wird. Und jeder, egal was irgendwelche ökonomischen Denkschulen sagen, jeder, der in sich selbst reinreflektiert, der weiß das auch. Also das ist, man merkt das unterbewusst, dass man den Gürtel immer enger schnallen muss. Es sei denn, man, weiß ich nicht, verdient 20.000 Euro im Monat. Dann geht es vielleicht sehr, sehr lange, bis man merkt, dass es da eine Lifestyle-Anpassung geben muss. Aber jeder, der im normalverdienenden Bereich ist, ich würde sagen, der merkt das sogar fast jedes Jahr.
Auf jeden Fall, inzwischen sowieso. Also, weil ich habe auch das Gefühl, dass das wirklich exponentiell krasser wird, so, ne?
Das ist
Diese
absolut so, ja.
Kraftverlust. Also, ne, das ist nicht nur ein Gefühl, tatsächlich kann man das mit Zahlen auch belegen, aber also, wenn man es schon fühlt, weil, ne, das, also so bis, ja, wahrscheinlich vor Covid irgendwie, ne, war es so, ja, irgendwie wird es teurer und so. Aber seitdem, ne, auch durch die Energiepolitik hier oder ne, das sind
Ja,
die Energiepreise
ja.
hier und so, wird es ja wirklich langsam, glaube ich, tatsächlich auch eben für die Mittelschicht und die besser verdienenden, so dass man sagt, okay, ich kann jetzt vielleicht nicht mehr dreimal im Jahr in Urlaub fahren, sondern muss vielleicht dann doch meinen Skiurlaub mal canceln oder irgendwie da ein
Genau,
bisschen
genau.
runterschrauben. Also das sind ja, ne, die gut verdienen. Und wirklich, ich glaube, es ist nicht bewusst, wie viele Familien schon unter extremen Druck stehen. Ne, die schwierig, also wir merken das zum Beispiel an der Schule auch beim Thema Klassenfahrten, ne, soweit seid ihr jetzt noch nicht, glaube ich. Aber ne, so, da sagen viele, ja, nee, geht nicht, will ich nicht und so, aber dahinter steckt eigentlich die Scham zu sagen, ne, wir können uns das gar nicht mehr leisten, weil ja auch die Klassenfahrten unfassbar teuer geworden sind, ja.
Exakt, ja.
Wenn du früher mit 150 Euro dabei bist, musst du jetzt 350 Euro irgendwie für eine 5 Tage Klassenfahrt hinlegen, so zum Teil.
Ja.
Und das geht halt für viele mal nicht so eben. Und das ist, wie gesagt, das ist echt so mit meine Hauptmission jetzt mal dieses Bewusstsein dafür, woran liegt das, ne? Es ist nicht irgendwie, Inflation ist nicht gut und sinkende Inflation heißt nicht, es wird billiger, sondern es wird trotzdem teurer. Dieses
Ja.
Bewusstsein überhaupt erstmal so reinzubringen.
Ja, ich finde das einen super wichtigen Punkt, und das war tatsächlich auch mit der Grund dafür, dass wir diesen Verlag gegründet haben, weil wir eben im Geldsystem auch die Wurzel dieses Problems erkannt haben. Und genau so muss man es eben auch behandeln. Man muss den Leuten die Wurzel klar machen, ansonsten kanalisiert sich diese Energie und der Versuch, das zu ändern, irgendwie in falsche Richtungen, ne? Beispielsweise, ich meine, ich kann die Zukunft nicht lesen, aber ich könnte euch garantieren, komplett egal, welche Partei aus welcher Richtung an die Macht kommt, die werden alle das Gleiche tun, weil als Politiker oder in der Politik stehe ich vor, in unserem Fall jetzt, einem Land, das komplett überschuldet ist, mit einem Rentensystem, das kurz vor der Explosion ist. Und jetzt habe ich zwei Möglichkeiten, und jeder, der das hört, kann ja dann in sich gehen und überlegen, für was er sich entscheiden würde, wäre er in der Position. Möglichkeit eins ist, ich gehe auf die Bevölkerung zu und sage, passt auf, wir müssen die Steuern massiv erhöhen, sonst lässt sich das alles, was wir hier aufgebaut haben, gar nicht mehr finanzieren und fliegt uns um die Ohren. Dann wirst du natürlich sofort abgewählt, wenn du Steuern erhöhen willst, ne? Option zwei ist, ich sage einfach, Kredite, Sondervermögen. Wir brauchen hier wegen diesem Notfall. Wir brauchen hier wegen diesem Notfall. Ja, also das heißt, anstatt ehrlich zu sein und den Leuten zu sagen, wenn wir das hier alles weiterfinanzieren wollen, wird das teurer. Wollt ihr das, ja oder nein? Wenn nein, müssen wir das abschaffen. Wenn ja, dann müsst ihr mehr Steuern zahlen. Das wäre der transparente Weg. Aber solange ich die Option habe, den zweiten Weg zu wählen, zu sagen, ja, ich mache einfach hier Sondervermögen, denn das muss irgendjemand in der Zukunft zahlen, da bin ich schon lange nicht mehr im Amt und genieße meine Rente finanziert von der Staatskasse, dann wähle ich natürlich diesen Weg, und es ist wirklich egal, welche Partei regieren würde. Wir sind in so einem Schlamassel, ja, politisch und perspektivisch bei uns in Deutschland und eigentlich im ganzen EU-Raum, dass jeder immer den Gelddruckknopf wählen würde und nicht den der ehrlichen Transparenz und der höheren Steuern, weil das auch kein Bürger mittragen würde. Man wählt also den, wie soll ich sagen, verschleiernden, den verschleiernden Weg, den Weg der geheimen Steuer, ja, den Weg der Steuer, die keiner so richtig blickt. Und ich glaube, meine und Susanne, auch deine Aufgabe ist so ein bisschen zu zeigen, dass diese, oder dafür zu sorgen, dass diese verschleierte Steuer als Steuer wirklich wahrgenommen wird, ne? Weil Sondervermögen und diese riesigen Staatskredite ist nichts anderes als eine Steuer, die nachher auf dem Bürger haftet. Zwar nicht als erhöhter Prozentsatz der Einkommenssteuer oder was auch immer, aber einfach an Klau der bisher geleisteten Kaufkraft. Ja, wer immer in Euro spart, dem wird jedes Jahr einfach ein Teil der Kaufkraft geklaut, und zwar ohne, dass ein Betrag das Konto verlässt. Ja, das ist schon ein geschickter Weg der Finanzierung, muss ich sagen.
Ja, und ich finde auch selbst an den Sondervermögen, die sie inzwischen da aufnehmen, sieht man ja die Inflation, weil das, was ja, ne, vor einiger Zeit da jetzt passiert ist, mit dieser 1 Billion, die sie da mal eben irgendwie freigegeben haben, ne,
Absurde
das sind
Zahlen.
ja so Summen, wo du denkst, so, was ist jetzt hier eigentlich irgendwie los? Und ich glaube aber, dass eben wirklich viele das gar nicht so mitkriegen, weil sie, ne, eben so in ihrem täglichen Familienjubeldrubel irgendwie untergehen und dann sagen, naja, die Spinner da oben, ne, was machen die da? Ja, es interessiert mich eh nicht irgendwie, ich muss jetzt hier echt so mehr oder weniger ums Überleben kämpfen. Das
Genau.
spüren viele so noch nicht, aber letztendlich geht es da irgendwie drum. Und ja, ich glaube, das ist echt der Punkt, den es einfach erstmal nur zu begreifen gilt. So, ne?
Und das schreibe ich hundertprozentig, ja, genau, genauso ist es. Das ist so ein bisschen, ne, also wenn wir historisch gucken, sogenannten Fiat-Geldsystem, wie du vorher gesagt hattest, also einfach die per Dekret vom Staat heißt es, das ist jetzt Geld, denen geht das historisch gesehen immer so, ja. Das schaukelt sich hoch und irgendwann implodiert das. Und wir sind halt jetzt, glaube ich, wirklich bei uns in einer Phase, wo man schon nicht mehr von Hochschaukeln sprechen kann, ne? Sondern diese Effekte werden einfach jetzt immer schlimmer, immer sichtbarer. Das wird, wie du sagst, irgendwann wird das exponentiell schlechter für alle. Und deswegen ist es meiner Meinung nach wirklich allerhöchste Eisenbahn, sich mal ein bisschen damit zu beschäftigen. Ich habe das letztens schon mal in dem Podcast gesagt und ich finde das, man kann von ihm halten, was man will, aber ich finde das ein super Zitat. Und zwar Michael Saylor, das ist der Ex-CEO einer Firma, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, extrem viele Bitcoin zu kaufen. Ob und wie das sinnvoll ist, klammern wir hier mal aus, aber der hat was gesagt, was ich sehr, sehr gut finde. Und zwar, dass Leute, was waren das, ich glaube, 20.000 oder 50.000 Stunden ihres Lebens, Zeit ihres Lebens damit verbringen, für Geld zu arbeiten und keine 100 Stunden, nicht mal 10 Stunden da rein investieren, für was sie da überhaupt arbeiten. Also was ist denn das Geld, für das ich arbeite, indem ich spare, das ich zurücklege, indem ich einen Kredit aufnehme? Was ist das? Wie funktioniert das? Und ich glaube, das sollten wir auf jeden Fall ändern. Man muss schon verstehen, was dieses Geld, aka das wirklich das gesellschaftliche Schmiermittel, ja, das Schmiermittel gesellschaftlicher Interaktion. Was ist denn das? Und welche Eigenschaften will ich, dass das hat? Und welche Eigenschaften wären verheerend dafür? Das muss man sich, glaube ich, fragen. Das ist tatsächlich die Frage unserer Zeit.
Ja, und eben auch dann wirklich mal, wie gesagt, das haben wir jetzt schon so ganz gut, glaube ich, dargestellt, wie sehr das eigentlich das Problem im Familienleben ist, ne? Wenn du immer darüber reden musst, wie viel geht, wer, also wer geht arbeiten, wer geht wie viel arbeiten, wohin mit den Kindern, nächstes Kind, haben wir auch schon mal, ne, so,
Ja,
ist das überhaupt dann
genau.
noch drin? Wie machen wir es dann mit der Rollenverteilung, wenn es nicht mehr ein Kind ist, sondern zwei irgendwie wegorganisiert werden müssen und so
Ja,
weiter und so
ja,
fort? Das ist wirklich so ein Schleichstrom, der die ganze Zeit irgendwie Energie zieht und der halt aber auch in den Familien meiner Wahrnehmung nach überhaupt nicht diskutiert wird. So, ne? Wir haben
ja. Ja.
eigentlich ein finanzielles Problem und nicht ein Rollenproblem oder ein Vereinbarkeitsproblem, oder?
Absolut, also genau, das wollte ich gerade noch hinzufügen, weil du vorgefragt hattest bei mir im Freundeskreis und so, was ich doch durchaus wahrnehme, ist jetzt aktuell eben diese zweites Kind-Diskussion. Und da gibt es halt einige, die sagen, oh, wir würden das eigentlich schon gern machen, aber also wir kommen jetzt gerade so über die Runden, wir wissen gar nicht, wie wir das machen sollen. Ja,
Hast
und
du recht,
das,
ja.
for a fact, ist das genauso. Und ganz ehrlich, wie traurig ist das denn für eine Gesellschaft, wenn das das ist, woran es scheitert? Ne? Das ist
Ja.
schon, also wir leben hier im Verhältnis zu von vor 100 Jahren tatsächlich noch im Wohlstand, und ich würde argumentieren, wir zehren so ein bisschen noch von den letzten 50 Jahren. Ja, wie traurig ist es, wenn wir gerade der Status quo der aktuellen Gesellschaft ist so, puh, boah, ich weiß nicht, ob überhaupt, wenn eins, dann glaube ich, das zweite geht gar nicht und das dritte schon gar nicht finanziell. Das ist extrem traurig, muss ich sagen. Und da gab es Zeiten, da war das anders. Und das ist schon irgendwie, ja, ein bisschen traurige Geschichte einfach.
Ja, ich möchte es an der Stelle kurz einen Shoutout für dich machen und deinen Podcast, weil ich habe eine der besten Podcast-Folgen, die ich jemals zum Thema Inflation und all das, was wir gerade besprochen haben, wie man das merkt und so, die ich dazu jemals gehört habe, war bei dir im Podcast Unter Druck, was du mit
Oh,
deinem
wow.
Kumpel oder
Ja.
Co-Moderator Luca da zusammen gemacht
Ja.
hat, wo ihr das mal wirklich super im Detail durchgediskutiert hat, wie man es merkt, ne? Auch, dass die Qualität schlechter wird, dass die Produkte kleiner werden und teurer dafür und so weiter und so fort. Also alles so Aspekte könnten wir jetzt hier auch lang und breit machen, aber ich würde, weil ich gerne jetzt zu der Lösung sozusagen kommen möchte, langsam. Einfach werde ich das hier in den Shownotes verlinken und wer sich da gerne mal ein bisschen intensiver mit auseinandersetzen möchte, sollte sich unbedingt mal diese Diskussion zwischen den beiden anhören. Das war sehr, sehr spannend. Habe ich mit meinem Mann zusammen auf einer
Danke.
Autofahrt gehört und wir waren beide so, oh ja, das ist echt wichtig, das mal alles so
Oh, danke,
runterzubringen.
das ist ein super Kompliment. Wirklich genau das wollten wir mit der Folge erreichen. Da haben wir uns auch
Ja.
echt Mühe gegeben, dass man da auch alle Effekte und so
Mhm.
durchkaut. Freut mich sehr, dass dir die gefallen hat. Dankeschön.
Ja, weil es ist, wie gesagt, das hört man so und man denkt halt immer nur, ja, es wird teurer. Aber was es eben noch alles für Implikationen da mit sich bringt, das fand ich sehr, sehr gut dargestellt auch. Genau.
Dankeschön.
Also, das ist, wie gesagt, in den Shownotes verlinkt. Hört euch das unbedingt mal an. Da wird euch sicherlich auch noch das ein oder andere Licht aufgehen. So war selbst bei mir, und ich meine, ich beschäftige mich jetzt ja auch schon jahrelang mit den ganzen Themen, aber selbst da war ich noch so an der einen oder anderen Stelle, ah ja, stimmt eigentlich so.
Ah, da
Genau.
fühle ich mich geehrt, ja. Sehr
Ja,
cool.
soll auch so sein.
Schön. Danke dir.
Genau. So, dann lass uns auch jetzt mal so einen smoothen Übergang zu der schon gelegentlich angerissenen Lösung oder zumindestens in dem Interview mit Nico Jilch, das ich ja schon führen durfte zu dem Thema, hat er es dann Notausgang genannt. Also es ist ja so ein bisschen so eine Hintertür, die wir öffnen können, Bitcoin. Ich würde gerne erstmal von dir wissen, wir haben ja alle so unsere Story, weil wir das erste Mal damit in Berührung gekommen sind und so. Ich würde gerne mal von dir wissen, wann ist dir denn klar geworden, dass Bitcoin wirklich was für die Welt verändern könnte und letztendlich dann auch für den Alltag jedes Einzelnen?
Also so ein bisschen meine Bitcoin-Story ist gleichzeitig lustigerweise die Entstehungsgeschichte auch unseres Verlages, der sich ja auch, wie gesagt, auf Bitcoin fokussiert. Ein guter Schulfreund damals, wir waren zusammen auf der Schule und haben danach parallel das Gleiche studiert an verschiedenen Unis, also beide Maschinenbau, der Stefan und ich. Dann ist er irgendwann wieder hier, wo ich wohne, zurückgezogen und dann haben wir uns mal irgendwo am Abend getroffen und was wir gemerkt hatten, so in der Schule spricht man ja nicht viel über Berufsleben und so, und aber an dem Abend hatten wir so beide gemerkt, wir sind beide immer so ein bisschen am die Lösung suchen, dass wir aus diesem Hamsterrad rauskommen. Ne? Also beide eigentlich frisch aus dem Studium, frisch im Job und beide aber relativ schnell gemerkt, so gut, das kann es jetzt nicht sein, dass man sich hier zu Tode strampelt bis in die Rente und dann kann man vielleicht noch 10 Jahre genießen und wenn man Pech hat, nur zwei und dann war es das auch schon wieder. Ne, also wir haben immer so ein bisschen unternehmerisch gesucht, was kann man machen? Pipapo, haben uns deswegen immer einmal die Woche getroffen. Und Stefan ist so ein bisschen IT-affin und er kam dann irgendwann mit Bitcoin um die Ecke. Ja, das war irgendwann, ich glaube 2017 oder so. Ja, guck das mal an, das geht immer hoch, hat er, glaube ich, gesagt. So, da investiere ich, glaube ich, mal, da kann man vielleicht ein bisschen Geld machen. Also die erste Motivation war wirklich dieses, was man eigentlich auch so ein bisschen verteufeln kann, dieses, ja, get rich quick, ja, das, wo ich heute sagen würde, mach alles aus jedem Antrieb, aber nicht aus dem, ja, das ist immer der falsche Antrieb. Und deswegen hatten wir dann so ein bisschen reingeguckt, mal so ein kleines bisschen was gekauft und er hatte das, glaube ich, dann sogar auch erstmal wieder ad acta gelegt für sich, ja, ein bisschen da was gekauft und dann war das okay. Und bei mir hat aber sofort, hat das so ein Feuer ausgelöst. So, okay, jetzt habe ich hier ein bisschen was investiert. Jetzt will ich auch wissen, was ist das? Und dann war es wirklich so, das werden ja viele Bitcoiner erzählen, dass da sind einige Tage und Nächte dann am Stück direkt danach draufgegangen, die ich auf YouTube verbracht habe. Damals gab es fast ausschließlich nur englischen Content zum Thema Bitcoin, wo ich angefangen habe, so zu verstehen, was das ist. Da war dann erstmal, oh, Blockchain, was ist denn das? Und okay, das ist ein dezentrales Netzwerk, das irgendwie auf der Welt verteilt, das kann keiner kaputt machen. Dann liest man sich so ein bisschen ein, die Person oder die Gruppe, die das Projekt, das Programm gestartet hat, was war deren Intention und so. Und ich hatte mich so einige Jahre davor so ein bisschen mit diesem ganzen politischen Prozess beschäftigt, dem Geldsystem. Da merkt man dann schnell, im Geldsystem ist was kaputt und da stimmt was nicht. Und dann wurde mir immer klarer, ah, okay, das ist offensichtlich ein Gegenentwurf zum aktuellen Geldsystem. Und im Durchblicken des Geldsystems, des politischen Prozesses und so, war immer mein großes Problem, dass da kann man ganz viele Bücher lesen, ganz vielen Leuten in etlichen Podcasts über hunderte Stunden zuhören, die sich beschweren darüber, wie alles läuft. Aber niemand hat irgendwie einen guten Vorschlag tatsächlich so, ne? Wie fixen wir das denn jetzt? So, okay, hier ist alles Kacke, ja gut, was machen wir denn jetzt? So, da ist dann auf einmal still. Und da war Bitcoin
Freue
für mich
mich
so
gerade,
richtig.
Entschuldigung, muss ich einmal kurz sagen,
Ja,
ich freue mich gerade, dass du fix gesagt hast.
ja, das habe ich mir gedacht, deswegen habe ich das so gewählt, das Wort, ja. Dann habe ich mir gedacht, okay, das System, das scheint mir erstmal einen Gegenentwurf zum aktuellen. Wie gut das funktioniert, keine Ahnung, aber das hat auf jeden Fall noch mehr Interesse meinerseits geweckt. Und dann ging es aber tatsächlich mehrere Jahre, 1 oder 2 Jahre. Da war ich dann erstmal so, ah ja, das ist dieses, vergiss mal Bitcoin, das ist dieses Blockchain und Blockchains lösen dies und das und hier und dort. Und es hat wirklich sehr vieles und einige 100 Stunden gebraucht, bis ich dann zur Konklusion gekommen bin, okay, hier geht es um Bitcoin. Und Bitcoin ist dieses Ding, was wirklich mir dann auch bis heute Hoffnung verschafft, dass wir diesen, wie Nico das sagte, diesen Notausgang haben in ein besseres, ein faireres, ein transparenteres System. Und das ist es für mich. Und passiert ist das der Moment, den kann man eigentlich wirklich exakt festlegen. Also wie gesagt, der Kollege hat mir von Bitcoin erzählt, dann ging das aber eine Weile. Und der Moment, als es Klick gemacht hat, war zweierlei. Ich hatte einmal ein Video von Saifedean Ammous angeschaut auf YouTube. Das ist der Autor von The Bitcoin Standard, so eines der wirklich absoluten Klassikerbücher. Siehst du, du hast es da, hältst es in die Kamera, super perfekt. Eines der Klassikerbücher, was Bitcoin angeht, generell, muss ich sagen. Also es ist wirklich so der absolute Klassiker. Und ich hatte ein Video, als er dieses Buch präsentiert, gesehen. Und da hatte ich schon so die Ahnung, dachte so krass, okay, diese andere ökonomische Denkschule, österreichische Schule der Nationalökonomie heißt das, die so ein bisschen Geldsysteme und ökonomische Sachverhalte, ich sag's mal so, ein bisschen anders erklärt, als uns das beigebracht wird, aber meiner Meinung nach viel logischer erklärt. Als ich dieses Video gesehen, dann dachte ich schon so, boah, also das könnte ja irgendwie genau das sein, von dem ich immer das Gefühl hatte, das fehlt irgendwie in der Welt. Eine ökonomische Denkschule, die alles logisch, rational, nachvollziehbar erklärt und die auch erklärt, warum wir immer solche Zyklen in unserer Wirtschaft haben und 10 Jahre geht's super und 10 Jahre geht's wieder katastrophal und irgendwann implodiert jede Währung. Warum ist das so? Und diese Schule erklärt das recht gut. Und dann hatte ich eben sein passendes Buch, The Bitcoin Standard, auf Englisch gelesen und das weiß ich noch, als wäre es gestern, sage ich immer wieder. Ich war da im Urlaub in Spanien, glaube ich. Ich hatte das zugeklappt und dachte so, fuck. So, excuse my language, aber fuck. Okay, das ist es. Das ist das Puzzleteil, das mir gefehlt hat zum Verständnis dieses ganzen Systems. Ja? Zum Verständnis nicht nur, warum ist vielleicht ein Fiat-Geldsystem schlecht, sondern wie kann man ein besseres System bauen? Und da ist im Prinzip auch dann der Gedanke entstanden, den Verlag und das alles drumherum zu gründen. Ja. Also ich hatte null am Hut mit Büchern, davor null am Hut mit Bitcoin. Und dann ist aber nach dem Verstehen dessen und der Tragweite dessen so stark der Wunsch gewachsen, nicht nur was zum Ökosystem, Bitcoin-Ökosystem beizutragen, sondern auch dafür zu sorgen, dass meine Familie, mein Vater, meine Bekannten, meine Freunde, die vielleicht nicht des Englischen derart mächtig sind, was zu haben, was ich denen in die Hand geben kann, sagen, oh, bitte lies das mal, die Tragweite ist unfassbar, weil man selbst ist immer ganz weit weg davon, was so gut zu erklären, wie jemand, der das in einem Buch auf den Punkt gebracht hat. Und das war so ein bisschen die Entstehungsgeschichte. Also seitdem ist dann viel passiert. Mittlerweile arbeite ich nicht nur am Verlag, sondern eben auch noch bei Coinfinity. Das ist eine Bitcoin-Handelsplattform und kann also eigentlich Vollzeit mich um Bitcoin-Bildungsinhalte kümmern. Das freut mich sehr und das ist ein sehr, sehr großes Privileg. Aber ich finde immer wichtig, auch für Leute, die mich kennenlernen oder hören, zu wissen, ich spreche nicht positiv von Bitcoin, weil ich anderen irgendwie Bitcoin verkaufen will, sondern ich bin Vollzeit in diesem Space, weil das mich selbst so fasziniert. Das ist so ein bisschen eine andere Motivation. Also ich bin ja kein
Absolut.
Bitcoin-Salesman, sondern ich mache das alles, weil ich wirklich denke, das ist eine bessere Lösung für wirklich die ganze Welt, ein besseres Geldsystem für die ganze Welt. So, und das ist eigentlich der Antrieb und nicht der, ich habe irgendjemand irgendwas Zwielichtiges zu verkaufen und möchte, dass der möchte mit dem seinem Geld wegrennen oder so. Weil es gibt ja, möchte ich noch ganz kurz anmerken, es gibt wirklich unheimlich viele Betrügereien in diesem Bereich. Weil eben Bitcoin ein offenes und dezentrales Protokoll ist, kann natürlich auch jeder sich den Namen zu eigen machen und sagen, er hätte irgendwas da drum herum gesponnen. Also da einfach an Zuhörer, die jetzt noch nicht mit dem Bereich vertraut sind, einfach äußerste Vorsicht. Ja? Guckt, dass ihr da wirklich nur mit Unternehmen arbeitet oder mit Plattformen, wo jemand, den ihr direkt kennt, sagt, so, ich kenne das, das ist okay, weil da, also ich kenne wirklich Leute, von denen ich das nie gedacht hätte, die sogar auf solche Scams da reinfallen. Muss man wirklich vorsichtig sein. Wollte ich nur noch ganz kurz anmerken.
Ja, sehr, nee, ist auch sehr, sehr, sehr wichtig. Es geht bei uns und in diesem Podcast, wenn wir über Bitcoin sprechen, wirklich nur über Bitcoin, keine anderen irgendwelchen Kryptos, Coins oder sonst was. Und ich glaube, wer das wirklich verstanden hat, du hast gerade gesagt, ich bin kein Salesman, der Bitcoin irgendwie verbreiten will, so, das braucht Bitcoin ja auch gar nicht. Ne?
Genau.
Also das ist ja der große Unterschied. Und ich werde das hier auch irgendwie ohne Profitgedanken machen, hier das ganze Projekt, einfach genau aus dem gleichen Grund. Ich möchte einfach dieses Wissen, was ich mir irgendwie jetzt in den letzten Jahren da angeeignet habe, in die Welt bringen, weil ich es so wichtig finde und glaube, dass es das wirklich fundamental was verändern kann, wenn es zumindest erstmal auch verstanden wird, worum es überhaupt
Exakt, ja.
geht. Sag doch
Das ist
noch
halt
mal,
das,
ja.
oder ganz kurz noch, ich glaube, dass bei uns der gleiche Antrieb oder diese Hoffnung darauf, dass das ein besseres System ist, lässt einen halt wirklich ultimativ Gas geben dafür, dass andere dieses System verstehen. Das ist schon irgendwie faszinierend, ja.
Weil es ist ja auch so, also wir haben ja mal hier so auch mit so einer kleinen Anfängergruppe hier im Bekanntenkreis gestartet, haben so Einführungsabende gemacht und dann so regelmäßige Austauschabende. Und da hat auch mal eine Teilnehmerin dann gefragt, so, ja, warum macht ihr das denn? Also mein Mann und ich, ne, warum
Ja.
macht ihr das denn irgendwie? Wollt ihr nicht jetzt irgendwann doch dann
Ja.
Geld dafür haben? Und so, und wir so, nee, weil, aber sie so, ja, aber warum denn? Und wir so, ja, der Vorteil ist halt, je mehr mitmachen, desto stabiler wird es, desto eher, ne, ändert es das ganze System so, ne? Also wenn man einen Eigennutz, mein Mann war dann echt so, ja, klar ist das Eigennutz. Wir wollen einfach, dass das funktioniert und dass
Ja,
es in
klar.
die Welt kommt, weil dann geht es allen besser so, ne? Also
Genau,
das war dann echt so, ein
ja.
große Augen haben uns dann angeschaut.
Ja.
Das ist echt cool.
Genau, also das, ich meine, am Ende des Tages ist alles, was man tut, Eigennutz, das muss man
Ja,
wissen. Also
genau.
wirklich alles, alles. Selbst wenn ich für jemanden was kostenfrei mache und mich dadurch besser fühle, mache ich das, weil ich mich dann besser fühle und ich möchte mich besser fühlen. Also alles für Eigennutz. Und ich glaube, bei Bitcoin ist so, dass gerade im Bekannten-, Freundes-, Familienkreis, da will man ja auch, wenn man verstanden hat, dass das staatliche Geldsystem ein Losing Game ist, dann möchte man ja auch seine Liebsten, die Leute, die man gern hat, irgendwie denen zumindest die Option aufzeigen, dass es ein anderes Geldsystem gibt, das anders funktioniert, das in der Menge hart begrenzt ist und will die natürlich ja nicht darüber holen, aber will denen diese Option zeigen und sagen, hey, guckt euch das zumindest mal an. Bei euch wird auch jedes Jahr der Gürtel enger geschnallt, vielleicht kann das Abhilfe schaffen, ja.
Ja, genau. So, lassen wir jetzt, bevor wir nochmal zurück zum Einfluss von Bitcoin dann auf euer Familienleben kommen, würde ich gerne nochmal nachher kurz besprechen, hierüber nochmal kurz sprechen. Du hast gesagt, das hat zu der Verlagsgründung geführt.
Genau.
Wie genau war da der Weg? Und vor allen Dingen, gibt es jetzt in deinem Verlag für meine Zuhörerinnen und Zuhörer irgendwie, die jetzt wirklich am Anfang stehen? Du hast, glaube ich, selber auch ein Buch geschrieben, ne? Das habe ich auch gelesen. Kann das sein? Ist das von dir? Das kleine
Nee,
Bitcoin?
nee, ich hatte, ja, das hatte ich übersetzt. Also ich habe zwei
Ah
oder
ja.
drei von uns habe ich tatsächlich selbst übersetzt. Geschrieben habe ich bisher noch keins. Das behalte
Okay.
ich mir aber noch vor für die Zukunft. Vielleicht habe
Sehr
ich da
gut.
irgendwann mal Lust
Genau.
drauf, mal schauen.
Aber weil, also dieses Buch ist tatsächlich der absolute Mega-Klassiker. Aber tatsächlich, ich habe es nicht gelesen, weil es mir zu trocken ist. Also ich habe angefangen, dachte, oh nö, irgendwie weiß ich auch nicht.
Ja, es ist, ich glaube nicht das perfekte, ich sage jetzt mal Einsteigerbuch für jedermann. Es ist das richtige Buch für jeden, der im Kern schon mal verstanden hat, warum Bitcoin da ist und warum es nicht weggehen wird. Und wenn du das dann liest, dann festigt das eigentlich sozusagen dein Wissen, dadurch auch deine Überzeugung. Aber es ist vielleicht nicht das perfekte Einsteigerbuch.
Genau.
Du wolltest von mir das perfekte Einsteigerbuch wissen, ne? Habe
Genau.
ich das richtig verstanden?
Genau.
Ja.
Also.
Ja, ich versuche mein Bestes. Es gibt da, jeder ist ja individuell, ne? Und jeder hat einen anderen Zugang zu Bitcoin. Das ist eh mal ganz wichtig. Ganz oft, zumindest im Durchschnitt, haben zum Beispiel Frauen einen emotionaleren Zugang zu solchen Themen als jetzt Männer. Ja? Weil, ich mache jetzt einfach mal ein paar Beispiele. Ich geb dir einmal, was ist interessant für den Techie, ja, den es technologisch interessiert. Ich gebe dir einmal, was ist interessant für, ich sag jetzt mal, den empathischeren Teil der Weltbevölkerung, ja, dem es weniger um harte Fakten, Zahlen, Finanzen geht, sondern eher um Gesellschaft und Emotionales. Und ich gebe dir so den Allrounder. Na,
Okay, bin
also das sind
gespannt. Mal
eigentlich immer
sehen, was ich
meine,
davon
das sind
kenne.
immer meine Standardempfehlungen. Und sei dazu gesagt, all diese drei Bücher sind von uns, aber wie gesagt, ich nenne jetzt nicht diese drei Bücher als perfekte Einsteigerbücher, weil sie von uns sind, sondern sie sind von uns, weil ich sie als perfekte Einsteigerbücher erkannt habe und unbedingt verlegen wollte. Also einmal für die, ich will gar nicht sagen generell Männer, weil nicht jeder Mann ist jetzt IT-technisch bewandert, aber wirklich für die Techies, Bitcoin entdecken von Jan Pritzker, finde ich, ist super, weil das Bitcoin ist technisch sehr, sehr komplex und das erklärt es technisch trotzdem sehr, sehr einfach, sodass es für nahezu jedermann verständlich ist.
Okay.
Bitcoin entdecken von Jan Pritzker. Dann habe ich einfach schon ganz, ganz oft gehört, dass gerade Frauen das so einen super Einstieg finden, weil es überhaupt nicht technisch ist, sondern eher, ich sage jetzt mal, den Einfluss von Geld auf eine Gesellschaft erklärt und den Einfluss auch von schlechtem Geld auf eine Gesellschaft und vor allem, wieso Bitcoin gerade in ärmeren Ländern, in der dritten Welt und so wirklich wichtig sein kann und Leuten dort hilft. Das kleine Bitcoin-Buch. Das ist von, ich glaube, fünf oder sechs verschiedenen Autoren zusammengeschrieben. Alles Bitcoiner, die sich da zusammengetan hatten, die hatten sich, glaube ich, irgendwie einen Monat in irgendeinem Airbnb eingeschlossen und dieses Büchlein geschrieben, mit auch so schönen kleinen Bildchen. Das finde ich auch super. Also Links kann ich dir nachher alle geben, kannst du die Shownotes packen. Das
Genau.
kleine Bitcoin-Buch.
Das
Und
habe ich
was
auch
sich,
gelesen, kann ich auch empfehlen.
ja, sehr gut. Und was sich so als, haben wir erst dieses Jahr verlegt, oder? Ende letzten Jahres, weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall eines der neueren Bücher, was sich als absoluter heiliger Gral entpuppt hat, lustigerweise, so einfach im Durchschnitt der Menschen, ist vom Alex von Frankenberg Das ehrliche Geld. Seht ihr dann auch schon mit so einem blauen Himmel auf dem Cover und so einem goldenen Bitcoin B, was so ein bisschen diese Ehrlichkeit irgendwie symbolisieren soll. Der Alex hat sehr, sehr lang für den Hightech-Gründer vorgearbeitet und ist deswegen, der ist voll drin in dieser Szene, Startups, technologische Innovation etc. pp. Und hat deswegen selbst sehr früh Bitcoin verstanden und schafft es in diesem Buch, das durch persönliche Anekdoten zu erklären. Ja, also es sind mehr oder minder 20, 21 persönliche Geschichten, die er erzählt und darin immer die Brücke zu Bitcoin schlägt. Und genau das ist, glaube ich, das Geheimrezept, weswegen das so vielen Leuten so gut gefällt. Das ist auch nicht super lang. Also das lässt sich auch mal in einer Woche Urlaub easy lesen. Ja, sogar auch in der Hälfte der Woche, wenn man das möchte. Das wäre so meine, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich möchte das jemand nahebringen oder ich selber kann mich da gar nicht einordnen, techie, empathisch, I don't know, dann würde ich also die allgemeine Empfehlung immer das ehrliche Geld lesen. Wenn man sagt, so einem geht es aber hier mehr hauptsächlich um Gesellschaft, dann gerne das kleine Bitcoin-Buch. Wenn man sagt, ich bin techie, dann gerne Bitcoin entdecken. Das sind, glaube ich, so die Dinger, die für Einsteiger wirklich ein super Fit sind, um so ein erstes Gefühl zu bekommen. Was ist das? Worum geht's da? Warum geht das wahrscheinlich nicht mehr weg? Und warum ist die Tragweite davon vielleicht viel, viel größer, als ich das bisher vermutet habe, nur anhand von irgendwelchen Bildschlagzeilen mit. Der Preis ist hoch, der Preis ist wieder unten, der Preis ist wieder hoch.
Ja, genau. Also das Buch von Alex habe ich tatsächlich auch, also ich glaube noch nicht ganz, aber größtenteils gelesen. Und Alex wird auch in diesen Podcast kommen, habe ich auch schon klar gemacht.
Ja,
Dann kann er
wunderbar.
da auch sein
Sehr
Buch
gut.
dann auch nochmal
Da könnt ihr euch
spezifisch.
schon freuen.
Ja, genau. Also auch ein super sympathischer und halt auch mega unterhaltsamer Typ. Der hat auch einen mega Vortrag gerade. Ich war gerade übers Wochenende auf einer Bitcoin-Konferenz. Wirklich einen super gut strukturierten und unterhaltsamen Vortrag da abgeliefert. Das war wirklich super. Freue mich auch schon drauf. Genau.
Cool.
Also sehr gut. Die Links auf jeden Fall bitte schicken. Packen wir auch mit in die Shownotes.
Das kriegen wir hin.
Jetzt nochmal so die Brücke zum Familienleben. Jetzt bist du ja Vater geworden, als du schon das alles wusstest, quasi, wenn ich das richtig verstehe. Bist du dann jetzt schon mit so einer anderen Sicht auf, ich gründe eine Familie, an das Thema rangegangen? Und wenn ja, wie hast du das jetzt in dein Familienleben implementiert? Das wird jetzt, glaube ich, richtig spannend, bitte.
Also zunächst mal, ich wollte schon immer Familie haben, das steht außer Frage, aber was ich durchaus sagen kann, ist, dass Bitcoin besser verstehen und da auch diesen Notausgang haben, wo man sagen kann, nee, pass auf, zumindest einen Teil meiner Rücklagen spare ich jetzt hier mal in Bitcoin. Und jeder kann sich das ja mal historisch angucken über 4, 8 und 10 Jahre, was das für die Kaufkraft bedeutet, im Gegensatz zu in Euro sparen. Deswegen das Wissen drum, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass Bitcoin verschwindet, was Bitcoin sein kann und wie robust und resistent es ist, das hat, und das kann ich wirklich mit Sicherheit sagen, das hat mich schon sicherer auch in der Entscheidung gemacht, überhaupt Familie zu gründen wollen, im Sinne des ein Kind Kriegens, ne? Also da war ich sicher, more likely jetzt mich dafür zu entscheiden, wie vielleicht Freunde von mir, die eben diesen Struggle haben, oder wo packe ich das finanziell? Was bedeutet das? Was ist, wenn hier einer mit dem Erwerb ausfällt und wie lange? Und reicht das? Und reichen unsere Rücklagen für dies und das? So, da hat mich das schon auf jeden Fall ja mir mehr Sicherheit gegeben, ja, mir so ein Fundament gegeben, wo ich sagen kann, okay, das passt schon. Ich habe hier Hoffnung für die Zukunft, dass wir, wie soll ich sagen, da geht es gar nicht nur ums finanzielle Bessergestelltsein, sondern dass alles, was wir auf die hohe Kante, sage ich jetzt im Umgangssprachlich, gepackt haben, dass das eben nicht nach Belieben von Politik und Weltgeschehen verwässert wird, ja, sondern dass ich da so ein bisschen eine Hoffnung in ein so robustes System habe, von dem ich glaube, dass das den Euro und noch viele andere Währungen überleben wird, ja. Also das klingt jetzt für jemanden, der noch nicht viel davon weiß, klingt das total absurd, weil der denkt, das ist irgendwie irgendwelches seltsames Internetgeld, ja. Aber wer mal Bitcoin verstanden hat, der versteht auch, dass es so ein bisschen wie, ich weiß nicht, wie heißt denn dieses Spiel, ist das Hau den Lukas, ne, wo diese Köpfe immer hochkommen, man versucht das irgendwie, man versucht die runterzuhauen, ja, man weiß nie, wo der Kopf hochkommt. So ungefähr ist Bitcoin, ja. Also Staaten versuchen seit's das gibt, das irgendwie kaputt zu machen und sie schaffen es halt nicht. Und diese Resilienz, das ist was, glaube ich, das einem Hoffnung geben kann, wo man dann sagen kann, ey, okay, ich spare einen Teil von dem, was ich zurücklegen kann, falls überhaupt, spare ich halt in Bitcoin, weil das ist wirklich dieser Notausgang. Das kann mir keiner verwässern. Mit dem kann ich in der Nacht- und Nebelaktion, wenn es denn sein müsste, mich vom Acker machen aus dem Land und kann trotzdem einen Teil meines Vermögens mitnehmen. So, das gibt eine gewisse Sicherheit und ich glaube, das hat mich auf jeden Fall eher dazu gebracht, eine Familie zu gründen. Und wenn die dann mal da ist und man hat so Bitcoin im Kern verstanden, dann ist es einfach, es gibt einem einfach einen anderes Level an Entspannung, würde ich sagen. Ne? Also ich bin jemand, der leider Gottes, was so finanzielle Sicherheit angeht, extrem verkopft ist, ja. Und ich bin mir sicher, auch trotzdem schlägt sich das auf mein Kind in irgendeiner Art und Weise nieder. Ne? Aber ich habe mit Sicherheit für mich mehr Zuversicht, mehr Sicherheit in Anführungsstrichen Sorgen für meine Familie, ja. Mit einer Bitcoin-Position, von der ich eben weiß, sie hat die eben genannten Eigenschaften, wie wenn ich das jetzt nicht hätte und ich wüsste, jetzt muss ich hier irgendwie nebenbei noch, weiß ich nicht, Aktienexperte sein und irgendwelche Aktien auswählen, in die ich investiere, damit ich irgendwie Vermögen aufbaue und bla bla bla. So kann ich einfach sagen, so, ich spare hier monatlich in Bitcoin. Das ist das, dem ich für die Zukunft die höchste Wahrscheinlichkeit beimesse, wenn ich in Rente gehe, immer noch da zu sein. Und dann ist das wunderbar, ja, weil ich bin mir beim Euro nicht sicher, ob der da ist, wenn ich in Rente gehe. Ich bin mir bei, um jetzt irgendeine random Aktie zu nennen, Volkswagen nicht sicher, ob die noch da sind und so weiter und so fort. Ne? So kann man das weiterspinnen. Das heißt, also sicher auch im finanziellen Aspekt, aber auch, ich meine, deswegen sagst du ja, dass sich das so durch die Familie zieht, wenn man mal so eine gewisse finanzielle Sicherheit, und ich meine damit eben nicht den Betrag, ja, nicht den Eurobetrag, sondern im Sinne von, ich habe hier ein 24-7 zugängliches Asset, das mir niemand verwässern kann, das mir niemand wegnehmen kann, das vollends mir und meiner Familie gehört, das gibt einfach so ein bisschen ja, Ruhe, würde ich schon fast sagen. Das gibt so ein bisschen Gelassenheit, dass man eben nicht das Gefühl hat, okay, es spielt hier gar keine Rolle, wie schnell ich mich abstrampel, das Geld kommt hier rein und fliegt da wieder raus. Es gibt so ein bisschen Sicherheit, selbst für die schlimmsten irgendwie Fälle, die man sich vorstellen kann, keine Ahnung, hier bricht jetzt immer ein Krieg aus oder so, und hat man immer das Gefühl, okay, ich kann hier meinen Rucksack packen, meine Familie, meine Bitcoin sind eh schon überall auf der Welt verteilt in der Theorie, ne? Und tschüss. Ja, also das ist auch, muss ich ganz ehrlich sagen, merke ich jetzt auch gerade, es ist extrem schwierig in Worte zu fassen, weil deswegen betone ich auch, es geht gar nicht da um den Betrag, den das repräsentiert. Die meisten werden jetzt denken, ah ja, klar, weil er hat so und so viel Bitcoin. Ich kann euch sagen, viel weniger als ihr denkt. Jeder, der eine Familie hat, weiß das. Aber es gibt einfach ein gewisses Gefühl der Unabhängigkeit und das wiederum erzeugt für die eigene Familie ein gewisses Gefühl der Sicherheit, so falls man dem intellektuell folgen kann. Vielleicht klingt das auch wirr.
Also für mich natürlich nicht, für die, die zuhören, vielleicht. Aber ich kann euch auch allen, die da jetzt gerade zuhören, versprechen, genau das, was Fab gerade hier gesagt hat. Darum geht es in diesem ganzen Podcast. Alle Folgen, die ihr hören werdet, wird darum gehen, weil das ist genau, ich habe ja überlegt, wirklich, weißt du, in meinem letzten Podcast, Happy Little Souls, geht es immer um dieses, wie kriege ich hier mehr Gelassenheit und ne, Leichtigkeit und Freude wieder zurück ins Familienleben. Aber da stehe ich auch zu allem, was ich da gesagt habe. Das ist 100% richtig. Aber wenn du dieses Grundproblem nicht anfasst, wird immer so ein gewisses Stresslevel bleiben.
Ja.
Und ich finde, Bitcoin ist viel mehr noch und weiß nicht, wie allein ich da stehe in dem Space, aber du offensichtlich siehst das auch so und ich glaube, viele, viele andere auch, ist viel mehr eine mentale Entspannung als irgendwie jetzt tatsächlich eine finanzielle, die wer weiß, wie irgendwann sich auswirken wird. Aber es ist tatsächlich, also ich nehme es ganz genauso wahr, wie du das gerade gesagt hast, es macht so eine innere Ruhe zu wissen, da
Genau.
ist was, was dann nicht mehr weggeht. Ja, wir sagen in Bitcoin-Kreisen TikTok, next block. Ja, alles irgendwie egal. Bitcoin läuft und läuft irgendwie. Da kann was auch immer die Welt untergehen. Das Ding würde trotzdem weiterlaufen, solange es einen einzigen Knotenpunkt gibt, der noch irgendwie am
So ist
Strom
es.
hängt. Und es ist so faszinierend, allein dieses Konzept dahinter zu verstehen. Und wenn man das wirklich, und es dauert lange, deswegen bleibt dran, hört immer weiter zu, was ich euch hier irgendwie in den nächsten Monaten und Jahren erzählen werde. Irgendwann wird es bei euch auch genau zu dem führen, was Fab gerade gesagt hat. Es führt zu einer Ruhe und Gelassenheit. Und zwar nicht nur für die Eltern, sondern ich finde, das Wichtige ist ja auch, also kannst du ja gleich nochmal sagen, ob du das auch so empfindest. Es ist ja auch so eine Zukunftsperspektive für unsere Kinder. Ne, also
Absolut,
man
absolut,
ist
ja.
ja so, wenn man das aktuell anzieht, denkt man so, Gott, ne, Gott, wie die Welt und bringen wir überhaupt noch Kinder in die Welt, weil das ist sowieso alles so schlimm. Aber als, ne, wir Bitcoin verstanden, haben wir auf einmal klar, ja, ne, natürlich, das ist das, was uns wieder Hoffnung gibt. Und wenn man auf so eine Konferenz geht, ne, dann erlebt man die ganze Community und alle sind gut drauf und feiern und so. Und es ist so eine andere Welt, so ein Paralleluniversum, das da aber existiert, global. Und das ist total cool. Wie nimmst du das wahr?
Absolut, also ich kann das Letzte, was du gesagt hast, nur absolut bekräftigen. Es ist, da freue ich mich tatsächlich schon drauf, auf eine Generation, die aufwächst mit, also direkt schon in ihren Rucksack, im Gepäck, mit dieser Hoffnung in dieses System, dass zumindest eine bessere Option möglich ist, die ja wahrscheinlich während deren Aufwachsen und deren Leben auch immer mehr Tragweite gewinnen wird, zumindest wenn wir uns nicht irren. Und das ist ja eigentlich was super Schönes, oder? Weil ich sag dir auch ganz ehrlich, bevor ich Bitcoin begegnet bin und ich hatte dieses ganze Geldsystem und alles drumherum und wie viel hier schief läuft, mal verstanden. Also ich kann dir garantieren, das hätte mich die nächsten 10 Jahre höchst depressiv gemacht. Weil was ist denn das für eine Zukunftsperspektive? Du siehst, eigentlich ist alles mal grundlegend komplett verkehrt. Ändern kannst du es als Einzelner sowieso nicht. Blicken tut es auch fast gar keiner. Was sollst du jetzt machen? Ne? Und da ist Bitcoin wirklich so ein absoluter Hoffnungsschimmer. Mir ist, glaube ich, gerade auch, du kannst mir dann Feedback geben, ob das gut ist. Mir ist gerade, glaube ich, eine ganz gute Metapher eingefallen dazu. Wie absurd das jetzt für jemand klingt, der dem noch nicht ausgesetzt war und wie verständlich es dann aber wird. Und zwar ist es so ein bisschen wie mit Meditieren. Ja, als ich zum ersten Mal von jemand gehört habe, meditier mal regelmäßig, das macht dich irgendwie gelassener. Da habe ich das für so dermaßen absurd gehalten. Ich dachte, wie soll denn, wenn ich mich hinsetze und ich halte die Klappe für 10 Minuten und ich atme irgendwie, wie soll das denn einen realen Impact darauf haben, wie ich mich tatsächlich den Tag über fühle? So, dann macht man das mal selber 4 Wochen lang und dann merkt man, uff, tatsächlich. Und eigentlich ist mit Bitcoin genau gleich. Man hört das zum ersten Mal, wie jemand sagt, das gibt dir Gelassenheit und Ruhe und denkt so, das ist das Dämlichste, was ich jemals gehört habe. Ja? Und
Ja.
dann setzt man sich mal mit Bitcoin auseinander. Irgendwann sagt man logischerweise, aha, okay, so, dann mache ich mir jetzt mal einen Sparplan. Und irgendwann, bevor man sich versieht, ist ein Jahr vergangen. Man ist sehr tief im Bitcoin-Kaninchenbau schon, versteht schon einiges. Und dann sagt man auf einmal so, uff, ja, tatsächlich. So, das gibt mir wirklich ein bisschen mehr Gelassenheit. Das gibt mir wirklich mehr Ruhe. Das lässt mir, und das kann ich für mich auf jeden Fall sagen, das lässt mich kalt, was ich in den Tagesschau-Headlines sehe oder in der Bildschlagzeile. Und oh, das ist wieder die große Krise und hier das große Problem und everything's fucked. So, irgendwann ist dir das alles egal. Du denkst immer, ich guck, dass für mich und meine Familie alles passt. Ich stelle mich so auf, dass ich da auch resilient bin. Und macht ihr mal nur. So, und das ist tatsächlich echt eine schöne Perspektive, vor allem mit diesem Druck an täglich 10 neuen schlechten Headlines, die wir immer haben. Und das ist ja wirklich auch der mediale Incentive, ist ja, also jede Negativschlagzeile zieht immer besser wie eine positive und wird besser geklickt. So. Und mit dem Ganzen kann man sich so ein bisschen davon distanzieren und sagt, macht ihr nur, wie du vorher schon gesagt hast, das ist TikTok next block, ja. Der nächste Bitcoin-Block kommt, lasst mich alle in Ruhe, mein Sparplan löst bald wieder aus, alles gut.
Ja, super. Und ich finde die Metapher großartig, weil, ne, also meine Hörerinnen vom Happy Little Souls Podcast werden damit sehr gut was anfangen können, weil
Ja,
darum ging es tatsächlich viel, um
sehr
solche,
gut.
ne, Gelassenheitsstrategien und Meditation auch natürlich.
Cool.
Und insofern war das jetzt ein Danke.
Sehr
Absolute
gut.
Vorlage.
Das
Absolut
freut mich.
perfekt. Ja, schön. Ich würde jetzt gerne noch wissen, so konkret im Familienleben, geht deine Frau da eigentlich mit? Wie steht die zu dem ganzen Thema? Und machst du konkret was für dein Kind irgendwie so, wenn du magst, mal da ein bisschen was erzählen, wie man es konkret implementiert?
Ja, das würde ich tatsächlich unpersönlich halten. Also persönliche
Ja.
Finanzstrategie, was mein Kind angeht, werde ich nicht teilen.
Nein.
Was ich aber tatsächlich, also was sich auch bei ganz vielen Bitcoinern, ich kenne das, ich kenne ja sehr, sehr viele, etabliert hat, ist dass die tatsächlich auch für ihre Kinder einen Sparplan
Das
mitlaufen
meinte ich,
haben.
ja.
Soll jetzt jeder für sich mitnehmen, was er möchte daraus, ob er das für sinnvoll hält oder nicht sinnvoll. Meine Frau versteht um Bitcoin, versteht um meine Leidenschaft und ist keine Sekunde dem im Weg gestanden, dass ich dem nachgehen kann. Ne? Weil irgendwie so komplett der Leidenschaft nachgehen versus die Karriereleiter hochsteigen bedeutet natürlich auch immer gewisse Einschnitte finanziellerseits. Ja, das ist ganz klar. Hat sie aber von der ersten Sekunde an gesagt: Mach das, passt schon, du weißt, was du tust. Da bin ich sehr, sehr dankbar für. Am Anfang, ich glaube, es gab schon so eine kleine Passage, da hat sie kurz gedacht: Ich bin verrückt. Aber ich glaube, je besser ich selber verstanden hatte, je besser ich es wiedergeben konnte, je mehr sie auch den Impact in der realen Welt erlebt hat, ne? Also von Anfang, von den irgendwie ersten Tagen, Wochen, Jahren, wo man noch nie davon gehört hatte, bis zu heute, die ganze Wall Street kauft sich in Bitcoin-ETFs ein, ist halt auch ihr klar geworden, okay, das ist jetzt schon kein Quatschprojekt, dem man sich da verschrieben hat. Von dem her, ich glaube, da ist sie auf jeden Fall mit an Bord. Aber tatsächlich ist sie schon so gestrickt, dass sie ist jetzt nicht die sehr großes Interesse an Finanzen hat, ne? Und so kam dann auch nie von ihrer Seite, oh, lass mich mal und zeig mir mal und dödödö. Sie hat ein bisschen Bitcoin, ja, wir haben das immer zusammen gekauft. Also sie wollte das schon, aber sie ist jetzt nicht die, die dann in den Kaninchenbau gefallen ist und ein Buch nach dem anderen liest und so. Und das finde ich aber auch gar nicht schlimm. Im Gegenteil, in einer gewissen Weise ist es auch gut, dass wir beide jetzt nicht irgendwie Bitcoin verrückt sind, ne? Weil am Ende des Tages ist Bitcoin ein Geld und ein Geldsystem. Das soll erledigen, wozu es da ist, ja. Das muss nicht irgendwie den Alltag immer und überall dominieren. So, das ist ja auch teilweise das Schöne an diesem, es gibt Entspannung, ne? Irgendwann, da braucht man dann nicht jeden Tag darüber reden, wie, wo, was und was macht der Preis und bla bla. Irgendwann ist einem das komplett Latte. Man weiß, das ist so mein Sparvehikel und dann ist auch okay. Und ich glaube, so ähnlich sieht sie das auch.
Das finde ich super wichtig, weil mir geht es auch so. Also ich bin ja schon drin und ich beschäftige mich immer und höre immer mal wieder einen Podcast auch, aber ich habe auch jetzt nicht so das Gefühl, ich muss mich jetzt irgendwie mit diesen ganzen Finanzen so intensiv beschäftigen. So, ich weiß, ne, da ist jetzt was und läuft und irgendwie alles gut. Jetzt habe ich nämlich genau das Gefühl, dass das auch so ein Knackpunkt ist. Ich kann mir vorstellen, dass viele meiner Hörerinnen irgendwie und Hörer auch sagen, ja, nee, ich habe nämlich auch keinen Bock und Finanzen habe ich keine Ahnung von und interessiert mich nicht und so. Was glaubst du denn, was so wie sage ich das denn jetzt? Also so, bis zu welchem Step man irgendwie sich damit beschäftigen sollte und dann sagen kann, ja, es ist auch gut jetzt, ne, und darf es wirken und irgendwann wird auch die Wirkung quasi einsetzen, auch wenn ich jetzt nicht jeden Tag 5 Bücher irgendwie mir raussuche und 20 Stunden Podcast höre von den 24 Stunden, wo ich eh keine Zeit habe. So.
Ja, genau, so ist es ja. Ich glaube, mit dem Zitat vor, was ich gesagt habe von Michael Saylor, das in Kombination mit dem, was ich gerade von der Frau erzählt habe, das ist eigentlich das, was es trifft, ne? Also sie musste natürlich jetzt sich nicht irgendwelche Inhalte reinfahren, weil sie das einfach von mir auf dem Silbertablett serviert bekommen hat. Aber nichtsdestotrotz, auch dort ist natürlich auch ein gewisses Grundverständnis notwendig gewesen, damit sie überhaupt versteht, was ich da mache und da an Bord ist, ne? Also ich meine, sie muss ja natürlich in the know sein. Okay, das ist ein Sparvehikel von uns, ne? Wie funktioniert das und warum ist das unser Sparvehikel? Das muss man schon wissen. Und ich glaube, wie gesagt, das, was Sailor gesagt hatte, Finanzen betreffen jede Familie, würde ich mal sagen, ja, egal welchen Elternteil. Und deswegen sollte, glaube ich, und jetzt klammern wir Bitcoin mal komplett aus, jeder der Elternteile grundlegend verstehen, was Geld ist. So, und diese Frage führt mich unweigerlich irgendwann zu Bitcoin. Und ich sag mal, wenn ich grundlegend verstanden habe, was Geld ist, grundlegend verstanden habe, warum unser aktuelles Geldsystem vielleicht nicht optimal ist und grundlegend, und ich meine wirklich nur grundlegend, verstanden habe, warum Bitcoin eine sinnvolle Alternative ist, zum Beispiel jetzt, wenn man das ehrliche Geld gelesen hat, so, dann kann das für einen von beiden schon reichen, zum sagen, ah, okay, I get it, das macht Sinn, so machen wir das. Deswegen muss der jetzt nicht irgendwie, wie du sagst, irgendwie auf jeder Fahrt zur Arbeit eine Podcast-Folge hören und nachts im Bett noch ein Buch lesen und oh, jetzt habe ich die Top 10 der Bücher durch und jetzt können wir es mal angehen. Ich glaube, das grundlegende Verständnis, hauptsächlich das Problem erkennen, das Fiat-Geldsystem als Problem erkennen, das sollte man, glaube ich, schon. Ansonsten denkt man immer, der andere macht halt da irgendwas Verrücktes und ja, mach du schon. Aber ich glaube, es hilft einem selbst auch, das Problem zu verstehen, auf jeden Fall.
Ich glaube, fällt mir gerade so ein wichtiger Punkt ist auch, dass man das sozusagen aus diesem Finanzkontext rausnimmt, weil es geht ja eigentlich nicht um Finanzen, sondern wirklich um Geld, um das Ursächlichste, was irgendwie da drunter liegt. Und das finde ich, hast du gerade gut gesagt, das, und da fängt jede Bitcoin-Reise an. Wenn man, dass man sich erstmal damit beschäftigt, was ist wirklich das Geldsystem? Ich werde darüber, ne, Folgen machen. Da wird ja auch noch, wenn ihr einfach weiter zuhört, glaube ich, ist, seid ihr auch schon ganz gut auf dem
Das
Weg.
denke ich doch auch.
So, ne, das ist einfach so ein Prozess, das nach und nach irgendwie immer wieder sich klar zu machen. Und wie gesagt, es geht nicht um Finanzen und Ökonomie und Volkswirtschaft und sonst was. Das hängt da irgendwie alles mit drin. Aber das grundsätzliche Thema, was ist Geld eigentlich? Was sollte es sein? Und was ist es wirklich? Und wo stehen wir damit? Das ist, glaube ich, wirklich fundamental, um dann eben auch, wie wir jetzt vorhin schon so rausgearbeitet haben, zu verstehen, warum es den Familien so schlecht geht. Das ist einfach der Punkt. So.
Absolut, ich glaube, ich habe da, wenn ich darf, würde ich noch so eine kleine, ja, Metapher ist es eigentlich nicht, aber eine kleine Geschichte dazu erzählen, die, glaube ich, das Verständnis irgendwie ein bisschen besser macht, auch dafür. Wie du sagst, man muss verstehen, was ist das, was wir jeden Tag nutzen? Ne? Wir kommen ja gar nicht drum herum, Geld zu benutzen, aber was ist das? Und jetzt stellt euch einfach mal folgende Situation vor, weil das ist der Status quo. Ich vereinfache jetzt stark, aber das ist grundlegend der Status quo. Ihr müht euch da ab im Familienleben, um irgendwie über die Runden zu kommen. Und wenn ihr Glück habt, und irgendwie wahrscheinlich müssen beide arbeiten, einer voll, einer, wenn ihr Glück habt, Teilzeit, damit ihr ein bisschen was zur Seite legen könnt, ja. Also rackert ihr euch da ab, irgendwie zwischen Kinder zur Schule fahren, einkaufen, bla bla bla, noch irgendwie zur Arbeit ein paar Stunden Leistung bringen. Dann kommt das Gehalt davon rein und jetzt sagt ihr einfach plakativ, beispielhaft, schafft ihr es am Ende vom Monat, so, jetzt konnten wir 100 € zur Seite legen, super, ja, wir brauchen das fürs Alter, wir brauchen das für die Kinder, bla bla. 100 € zur Seite gelegt. Und wie gesagt, die Rechnung ist jetzt einfach absolut plakativ. So, gibt es sowas wie Covid, ja, es gibt irgendwelche verrückten Sondervermögen. Die Geldmenge wird gesamthaft über das Jahr hinweg um 10% erhöht. Ja? Bedeutet, und wie gesagt, Laienrechnung ist es im Detail nicht ganz genauso, aber ungefähr bedeutet, von den 100 € die ihr, ich sag jetzt einfach mal, 2 Stunden gearbeitet habt, sind auf einmal noch 90 € Kaufkraft da. Also, ja, wenn ihr vorher gesagt habt, mit den 100 € konnte ich genau den Wocheneinkauf machen, der kostet jetzt 110 €, ja, also ich habe einfach 10% an Kaufkraft verloren. Das bedeutet nicht nur, ihr habt die Kaufkraft dort verloren, sondern 10% der 2 Stunden Arbeit, die ihr da reingesteckt habt, um das zur Seite zu schaffen, sind einfach vernichtet. Und jetzt rechnet das mal hoch auf 10 Jahre, 20 Jahre, 40 Jahre. Wenn die Geldentwertung sich potenziert über Jahre, dann ist das irgendwann so, dass über 50% der Arbeitsstunden, die ihr geleistet habt, einfach vernichtet wurden.
Ja, das ist.
Einfach vernichtet. Und das potenziert sich halt hoch. So wie die Geldentwertung sich hoch potenziert sich das auf Ersparnisse in Euro auch hoch. Und ich glaube, wenn das mal Klick gemacht hat, das versteht jeder fundamental, dass man das A nicht möchte und das B irgendwie eine ganz ekelhafte Grundlage für eine Gesellschaft ist, ne? Genau.
Genau, vielen Dank. Das ist so, genau das sind die Punkte, die so wichtig sind, das irgendwie nochmal so reinzubringen. Okay, dann lass uns nochmal einen Bogen schlagen zu Coinfinity. Wenn jetzt jemand sagt, irgendwie hier, ne, ja, es klingt ja alles ganz schön, aber keine Ahnung, wo fängt man da eigentlich an? Wie geht das? Du bist Head of Education bei Coinfinity. Was würdest du aus der Sicht, demjenigen sagen?
Ja, also zunächst mal darf natürlich jeder jetzt in diesem Fall eine Bitcoin-Handelsplattform finden, die ihm gefällt, ne? Also ihr müsst jetzt nicht zu Coinfinity, weil ich hier bin. Wir bei Coinfinity sind zum Beispiel aus vorher genannten Gründen Bitcoin-only. Wir haben nur Bitcoin, ne? Weil wir nur darin tatsächlich Potenzial für die Zukunft sehen. Gibt andere Börsen, andere Broker, die handeln zahlreiche Coins, suggerieren da auch immer die Versprechung, dass die irgendwie ähnlich krass steigen über die Jahre wie Bitcoin. Ich sehe das nicht so, aber da soll jeder seine eigenen Hausaufgaben machen, ne? Ich kann nur immer wieder sagen, denkt bei diesem Thema langfristig und nicht an das, ich will morgen reich werden, deswegen kaufe ich diesen Coin, der kostet nur 3 Cent und bla bla bla, ne? Also Bitcoin, egal wie teuer Bitcoin ist, man kann immer Bruchteile von Bitcoin kaufen. Also man
Ja.
braucht nicht billige Coins kaufen, weil sie billiger sind. Es ist aktuell kein System das gleiche wie Bitcoin. Egal auch wer das verspricht und so, das ist einfach fundamentaler Unterschied. So, wenn man jetzt sagt, man möchte Bitcoin kaufen oder vielleicht sogar, und das ist tatsächlich immer, ist generell kein Financial Advice hier, ne, aber eine Empfehlung, die ich irgendwie auch im bekannten Freundeskreis ausspreche, ist tatsächlich ein Sparplan. Wieso? Set it and forget it. Bitcoin kaufen, jeden Monat für Betrag X, den man verschmerzen kann. Und dann einfach vergessen. Dann ist mir egal, geht der Preis hoch, geht der Preis runter, geht der. Das einfach mal, diesen Sparplan, wenn man das mal 2, 3 Jahre, 4 Jahre durchgezogen hat und guckt sich dann an, was passiert ist, historisch gesehen, zumindest die Zukunft kann ich nicht wissen, dann ist das immer ganz gut gealtert. Warum altert das gut bei Bitcoin? Ein sehr streng limitiertes Asset, das eine feste Maximalmenge hat, trifft auf ein Geldsystem, das sich ständig ausweitet. Also ist fast schon festgeschrieben, dass der in diesem sich ausweitenden Geldsystem denominierte Preis des Euros, des Bitcoin, also der Europreis des Bitcoin, hochgehen muss. Ich weiß das nicht, ich kann das nicht sicher sagen, weil die Zukunft ist immer unsicher, ne? Aber es ist fast schon festgeschrieben, dass, wenn es immer mehr Sondervermögen, immer mehr Geldeinheiten des Euros gibt, dass der Bitcoin-Preis hochgeht. Ob auch eure Kaufkraft damit hochgeht, steht wieder auf dem anderen Blatt. Ich hoffe, das habt ihr heute gelernt. Aber zumindest der Preis in Euro, der dürfte über lange Zeithorizonte hochgehen. Lasst euch nie von kurzfristigen Sachen und Schocks und so verunsichern. Wir haben das gerade letzte Woche wieder gesehen. Na, da ging es kurzfristig mal irgendwie ein paar Prozent runter. Panik überall. Sowas darf euch einfach gar nicht touchieren. Genau. Also was ihr bei uns machen könntet, ist Bitcoin kaufen, im Einzelkauf, aber auch im Sparplan. Und was uns sehr, sehr wichtig ist, weil wir das einfach als Kernasset von Bitcoin sehen, ihr könnt immer in die sogenannte Eigenverwahrung kaufen. Ihr könnt euch das vorstellen wie bei einem Aktienbroker, da kauft ihr eine Aktie, aber die hält dann der Broker für euch, die habt ihr nie selbst. Ja? Und ähnlich gibt es auch Krypto- oder Bitcoin-Broker, da könnt ihr Bitcoin kaufen, die habt ihr aber nicht selbst. Ja? Das ist, passiert nicht im Bitcoin-Netzwerk, sondern da steht einfach, ihr habt so und so viel Bitcoin. Jetzt kann es passieren, der geht pleite, irgendwelches finanzielles Missmanagement, boom, sind die Bitcoin weg, ihr habt nie Bitcoin gehabt. Deswegen ist unser Ansatz, dass ihr bei uns in der App direkt euch eine eigene Wallet erstellen könnt. Da bist du sicher noch drauf, tiefer technisch drauf eingehen mit anderen Gästen. Und diese Wallet, das bedeutet, ihr könnt diese Bitcoin eigenmächtig halten, ja, also selbst verwahrt und eigenverwahrt halten. Das heißt, ihr kauft die bei uns zwar in unserer App, die Wallet ist auch in unserer App, aber ihr seid sozusagen der Herr dieser Wallet und ihr kauft die App in eure Wallet rein. Das, was uns einfach super wichtig war, klingt jetzt alles super technisch. Wir haben das versucht so zu lösen, dass das super simpel ist in dieser App. Aber war uns einfach wichtig, dass die Leute Bitcoin dann auch so halten, wie das in Anführungsstrichen gedacht war, ja. Und zwar, dass sie dieses Vermögen selbst verwahren. Das ist ja wirklich eine der Kerneigenschaften auch von Bitcoin, allen Leuten auf der Welt diese Selbstverwahrung zu ermöglichen.
Habt ihr da, also nochmal zusammengefasst, weil ich glaube, es ist am Anfang so ein bisschen untergegangen. Nochmal,
Ja,
man
ja.
kauft Bitcoin tatsächlich über Börsen, so wie Aktien auch.
Börsen oder Broker, genau.
Oder Broker,
Ja,
genau.
ja, ja.
Und in dem Fall jetzt und in ein paar anderen auch. Die werden dich dann noch, ne, im Laufe der Zeit sicherlich noch
Klar,
vorstellen. Du bist halt jetzt der
logisch.
Erste, der da bist,
Ja,
da,
klar.
da ist. Ist es einfach eine App, die du runterlädst, einrichtest. Das ist alles ziemlich selbsterklärend. Und dann kannst du schon sagen, kaufen. Dann überweist du das Geld über dein Konto dahin und zack, werden dir diese Bitcoin in dein Wallet geschrieben. Also wer Angst hat, das ist schwierig. No, ist es heutzutage nicht mehr. Früher war das alles anders. Und ich bin mir auch 100% sicher, dass das, ne, wie das Internet auch immer einfacher geworden ist. Ich werde immer wieder auf das Internet Bezug nehmen, weil ich so, ne,
Absolut, sehr, sehr
die
guter
New
Vergleich.
Economy wirklich mit geprägt habe, würde ich jetzt fast sagen, also
Ja.
miterlebt habe, mittendrin. Und ich weiß, wie schnell diese Entwicklung gegangen ist von irgendwie super komplizierter Prozess, sich irgendwo einzuwählen, hin zu Smartphone, wo du gar nicht mehr weißt, dass du online bist. So, ne? Das ist immer in meinem
Absolut.
Kopf so dieser Weg, das waren
Ja,
10 Jahre
also ja,
irgendwie.
so ähnlich werde ich das, sehe ich das auch, ja.
Ja,
Das
also
wird
das
immer
wird
einfacher
immer noch
werden.
einfacher werden, deswegen lasst euch nicht abschrecken von, oh, das ist aber technisch und was muss ich da machen? Broker und Börse klingen also kompliziert. Nee, ist es nicht. Es ist eine App und du kannst es da irgendwie, ne, mit einfachen Schritten. Trotzdem erzähl doch nochmal, wie unterstützt ihr jetzt so Anfänger, die sagen, ja, will ich irgendwie gerne, wie kann man da bei euch noch irgendwie Support bekommen oder so?
Also was auch mit meiner Aufgabe ist, dass wir versuchen, einfach sehr, sehr simple, leicht zu verstehende Bildungsinhalte zu generieren. Also wir haben da zum Beispiel bei uns auf der Website Confinity.co, können wir sicher auch in die Shownotes packen. Da gibt es die sogenannten Bitcoin-Blinks und das sind wirklich, Blink ist ja das Blinzeln. Ne? Das sind solche, das glaube ich, insgesamt online sind 42 Lektionen, die wirklich innerhalb so von wenigen swipebaren Seiten irgendwelche Bitcoin-Sachen erklären. Was ist eine Wallet? Aber auch solche Dinge wie, was ist Inflation, ja, oder was ist ein Preis, was ist innerer Wert? Also diese Diskussionen, die es immer um Bitcoin rum gibt, die auch als Gegenargumente kommen, ja, aber das hat doch keinen inneren Wert, aber das verbraucht doch zu viel Strom und so. Das adressieren wir alles natürlich nicht seitenweise und im Detail, aber möglichst runtergebrochen, dass man das, ich sag mal, jedes Blink kannst du in 1 bis 2 Minuten lesen und spätestens beim zweiten Mal lesen hast du es verstanden. So, das war so da der Ansatz. Das bieten wir da. Was uns, glaube ich, auch im Gegensatz zu einigen anderen auszeichnet, ist, dass wir halt einen reale Personen-Support haben. Ja, also keine KI-Bots, die da antworten, sondern wirklich Leute, die man zur Not sogar ans Telefon bekommt, die dann teilweise auch helfen beim Aufsetzen von irgendwelchen Sachen und so. Genau. Was natürlich der Fall ist, also wir haben das versucht, so einfach wie möglich zu machen, was man natürlich bei uns auch machen muss, da wir auch in der EU sitzen. Da gibt es natürlich eine sogenannte KYC-Verifizierung. Also man muss da sagen, hier, ich bin der so und so und ich wohne dort und dort und dann gegebenenfalls mit Ausweis oder Reisepass noch verifizieren. Das ist halt leider bei solchen Finanzdienstleistern so. Wir würden uns das bei Gott gerne sparen, aber man muss das halt machen, ja. Das ist halt so. Aber wie du schon sagst, das ist alles so gebaut, dass man das wirklich hinbekommt, ja. Und dann, wenn
Genau.
man diesen Prozess durch hat, kann man sich, wie gesagt, diese Wallet erstellen und dann kann man Bitcoin kaufen, ja. Dann überweist man im Prinzip Geld zu uns und sobald das Geld da ist, kriegt man die Bitcoin ausgezahlt.
Ja, genau. Also und da hast du recht, dieses KYC, das kann auch dann irgendwie noch mal so ein bisschen irgendwie Gefühl geben. Aber ich meine, wenn du ein Online-Banking hast und das werden die meisten irgendwie haben,
Exakt.
ist es genau der gleiche Prozess. Das ist nun
Exakt.
mal und das ist ja letztendlich, also ich bin da auch jetzt nicht so ein Riesenfan von, aber ne, vielleicht gibt es da auch Gründe dafür, dass das irgendwie aus irgendwelchen Ansichten auch gut sein kann. Also es ist ja schon ja, also wie gesagt, da muss man einmal durch, aber auch das geht super easy und wird auch immer einfacher werden, denke ich mal, weil die wollen ja auch immer mehr KYC implementieren. Insofern ist das keine Hürde, an der man irgendwie jetzt in der Regel scheitert.
Also wie du schon sagst, ne, das ist ja sowieso schon für, ich bin auch überhaupt kein Fan davon, keine Frage, ne, aber das ist ja sowieso so schon für so viele Apps notwendig. Ich sag mal, das kriegt man durch, wenn man das möchte.
Habt ihr irgendwie so ein spezielles Thema für Familien bei Coinfinity? Also wir haben über Sparplan geredet, der ist da relativ einfach anzulegen. Was ist, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe drei Kinder, habe die Idee, ich will jetzt für jeden, was weiß ich, 20 Euro im Monat irgendwie, wäre vielleicht mal so ganz nett irgendwie. Gibt es da irgendwie so ein, was weiß ich, Bundle oder sowas für Familien oder sowas?
Nee, tatsächlich so noch nicht. Also, wenn man jetzt einen Sparplan, man kann mehrere Sparpläne machen, wenn man das möchte, also auch für all seine Kinder. Man macht das aber alles in der Theorie auf seinen eigenen Namen. Ne? Also, was man dann theoretisch durchführen würde beim Auslösen des Sparplans, ist, man sagt, ich kaufe mir die Bitcoin und schenke sie direkt meinem Kind. So hypothetisch. Ne? Was wir noch nicht anbieten, ist dann wirklich Accounts im Namen der Kinder zum Beispiel. Das ist auch wieder regulatorisch schwierig. Wir haben das intern mal aufgenommen und sind das tatsächlich am Überlegen, ob wir das vielleicht mal basteln. Für den Moment kann man aber, wenn man unter 18 ist, noch keinen Account bei uns führen. Aber man könnte eben, und das ist durchaus gängig, deswegen kam das Feature auch letztes Jahr bei uns, dass man eben verschiedene Sparpläne einrichten kann, den Namen geben kann. Ja, man kann also hier zum Beispiel sagen, hier, zack, meine Rente ist Nummer 1, mein Traumurlaub ist Nummer 2 und meine drei Kinder sind Nummer 3, 4 und 5. So, das kann man dann so benennen, ne? Und dann haben die verschiedene Verwendungszwecke. Und für jeden Sparplan hat man dann im Prinzip einen Dauerauftrag laufen mit diesem Verwendungszweck. Und da ist man auch flexibel. Also wenn man zum Beispiel anfängt und sagt, so, ich mache mir einen Sparplan mit 100 Euro im Monat und nach einem Jahr merkt man, oh, ich muss da runtergehen mit der Summe oder ich muss hoch, dann ändert man einfach seinen Dauerauftrag. Da muss man nicht mehr in unsere App rein, kann man einfach seinen Dauerauftrag anpassen und dann passt das sozusagen.
Sehr gut. Also, ich hoffe, wir bringen rüber. Es ist alles nicht so schwierig und man muss nicht irgendwie 100.000 Euro dafür haben, sondern kann wirklich mit kleinen Beträgen anfangen. Auch deine App werden wir natürlich verlinken in den Shownotes und auch die Blinks, die ich übrigens auch sehr empfehlen kann. Das ist auf jeden Fall auch ein Link, den wir da noch mit reintun.
Das freut mich. Da haben wir uns echt Mühe gegeben und da haben wir auch sehr, sehr viel positives Feedback für bekommen, dass das wirklich ein sehr gutes Einsteigerniveau hat.
Ja, definitiv. Kann ich bestätigen, auch übrigens von unseren Einsteigern, die wir hier schon hatten und
Sehr cool.
ist da auch gut angekommen. Sehr gut. Ja, ich würde sagen, wir kommen mal langsam zum Schluss. Wir haben, das war jetzt schon, glaube ich, so viel, dass wahrscheinlich allen so schon der Kopf raucht und man merkt aber so ein bisschen, also ein paar Stellen so, oh Gott, ja, das ist nur, wirklich nur an der Oberfläche irgendwie mal so ein bisschen angekratzt.
Ja.
Also, es gibt so vieles, was man zu dem Thema irgendwie alles entdecken und erfahren und verstehen darf. Deswegen mache ich das ja auch, weil ich es selber immer noch spannend finde, jetzt nach all den Jahren, wo ich schon mich damit beschäftige, weil ich es immer noch wieder spannend finde, noch einen neuen Aspekt entdecke und so. Und das ist einfach auch für Leute, ne, die irgendwie sich gern mal mit spannenden Themen beschäftigen, sowieso irgendwie ein super Spielplatz, so, oder?
Absolut, absolut. Ja, wie du schon sagst, manches klingt dann irgendwie weit hergeholt oder ist schon viel zu tief, aber ich glaube, für uns beide ist es, wie du sagst, einfach gerade so den Anfang angerissen, ja.
Okay. Ich habe am Schluss zwei Schlussfragen. Ich habe lange überlegt, das sind die gleichen Fragen tatsächlich, die ich in meinem alten Podcast immer am Schluss gestellt habe, ein bisschen angepasst. Habe überlegt, ob ich das so lasse und ich habe mich dazu entschieden, weil sie einfach total wertvoll sind und jetzt gar nicht unbedingt an Geld und Bitcoin hängen, sondern so diesen allgemeinen Spirit mehr so aufgreifen. Und die erste dieser beiden Schlussfragen lautet, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du am dankbarsten?
Das ist eine sehr gute Frage. Darf man mehrere Personen unter Familie vereinen?
Selbstverständlich.
Ja, muss ich überlegen. Das ist eine wirklich sehr gute Frage. Also für meine Familie auf jeden Fall. Egal ob die, aus der ich komme oder die, die ich gestartet habe.
Gestartet schön, ja.
Für meine Neugier. Und tatsächlich am Ende des Tages dafür, dass ich in dieser Zeitepoche leben kann, in der es Bitcoin gibt, weil es eine sehr, sehr wilde, aber auch sehr, sehr hoffnungsvolle ist, glaube ich.
Wow, schön. Ja, super. Genau. Und meine Schlussfrage ist leicht adaptiert, aber lautet: Was ist deine wichtigste Botschaft für all die Familien da draußen?
Wir alle, jeder hat irgendwo Probleme, ja. Egal ob im individuellen Sinn oder im gesellschaftlichen oder was auch immer, ob finanziell, ob gesundheitlich, jeder hat irgendwelche Probleme. Es gibt aber ein großes Problem, das wir alle haben, und ich glaube, dem sollte man nachgehen. Also versteht, was das Problem unserer Zeit ist, das größte Problem unserer Zeit, und ich glaube, dann fügt sich der Rest irgendwann, zumindest was dieses große Problem angeht.
Sehr gut, sehr gute Buschmann.
Dankeschön.
Ich freue mich total, es war mega, mega cool. Ich glaube, das haben wir richtig gut hingekriegt und viel Neugier hoffentlich geweckt, um dran zu bleiben und weiterhin zu verstehen, was uns beide jetzt hier so ne, strahlen und leuchten lässt, wenn wir hier uns miteinander unterhalten. Und ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit dafür genommen hast.
Ja, mir hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Anders als ich erwartet habe, aber mega cool. Ja, wirklich sehr, sehr cool. Hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, du wirst noch sehr viele coole Gäste haben. Wenn ich dir irgendjemanden vermitteln oder empfehlen kann, dann einfach nur melden. Ich glaube, das ist auch eine wichtige Botschaft, die du hier verbreitest. Und wie gesagt, danke dir vielmals.
Sehr gerne. Dann bis bald.
Bis
Tschüss.
bald. Ciao, ciao.